Gut, dann gehen wir weiter jetzt hier in unserem Seminar. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Was wir bis jetzt besprochen haben, sind alles nur Vorbereitungen und Voraussetzungen, weil ich denke, das ist jedem klar, ein unbeständiges Leben, mal ein bisschen im Geist, dann wieder viel im Fleisch und hin und her und Sieg und mehr Niederlage. Das wird niemals die Voraussetzung sein, dass wir wirklich dauerhaft bleibend ein Segen sein können für andere. Wir haben viel zu sehr mit uns zu tun und uns auf und ab zu verarbeiten und aus dem ganzen Gefühlschaos rauszukommen. Also da wird nichts von. Und deswegen braucht es diese Voraussetzung und diese Vorarbeit, die wir jetzt hier vom Wort ein bisschen erarbeitet haben. Okay, jetzt gehen wir weiter. Johannes 15, Vers 15. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Hier haben wir wieder diesen Gedanken, Frucht kommt aus der Beziehung, nicht aus unseren eigenen Plänen und Aktionen und Programmen, die wir uns so ausdenken können, sondern es kommt aus dieser Beziehung und die Betonung ist hier wieder mal, das Wort hatten wir schon einige Male, bleiben, bleiben. Darf ich mal fragen, wer kennt dieses schöne Buch Bleibe in Jesus von Andrew Murray? Kennt es jemand? Boah, ich sehe keine einzige Hand. Das ist nicht gut. Andrew Murray, ist der euch bekannt? Ein Klassiker der christlichen Literatur in der englischsprachigen Welt. Wenig bekannt in Deutschland, aber wir haben ein Buch auf dem Büchertisch von ihm, was handelt von unserer täglichen Gemeinschaft mit ihm, Beziehung mit ihm, wie das aussieht, wie wir das leben können und was dazu notwendig ist. Und das empfehle ich sehr. Und er hat ein Buch geschrieben, Bleibe in Jesus. Sehr, sehr schönes Buch. Also ich kann Murray nur empfehlen, wenn er nicht sehr bekannt ist, macht nichts. In der englischsprachigen Welt, jeder kennt den. In der englischsprachigen christlichen Welt, kannst du fragen, wen du willst. Murray, das ist einer der ganz Großen. Okay, wer in mir bleibt, also es geht um Bleiben in Jesus. Und dieses Bleiben in Jesus beschreibt der Herr selber als Bleiben in seinem Wort und Bleiben in seiner Liebe. Bleiben in seinem Wort und Bleiben in seiner Liebe. Also nach meinem Verständnis bezieht sich das auch sehr stark eben auf Situationen, wo wir das Handeln Gottes in unserem Leben nicht verstehen und wo wir schnell in Gefahr kommen, Anstoß zu nehmen und Gott Vorwürfe zu machen, Vorschriften zu machen und zu sagen, das ist aber nicht in Ordnung, das ist nicht gut oder das habe ich nicht verdient. Ja, Gott führt uns manchmal Wege, die keinen Sinn machen, wo unser Verstand sagt, nee, also wenn ich Gott wäre, ich hätte das anders organisiert, ich hätte das leichter gemacht oder irgendwas. Aber wir sind nicht Gott, zum Glück, Gott ist Gott. Und er darf das Recht haben, uns schwere Wege zu führen. Und dann wollen wir nicht Anstoß nehmen und uns wie kleine Kinder benehmen und sagen, warum hast du mich verlassen und warum ist das jetzt so und oder wo habe ich gesündigt? Ja, es gibt auch Gottesferne aufgrund von Sünde, aber es gibt eben auch Erfahrungen, wo dieser Genuss der Gegenwart und der Bestätigung und der Ermutigung Gottes uns zeitweise genommen wird, was nichts mit Sünde zu tun hat, sondern wo er uns einfach lehren will, in noch größerer Abhängigkeit zu sein oder wo er uns lehren will, einfach nicht süchtig zu werden nach schönen Gefühlen. Ja, gerade nach Zeiten, wo wir sehr intensiv seine Gegenwart erlebt und genossen haben. Irgendwie gibt es auch manchmal so Phasen, wo es gar nichts mehr zu genießen gibt. Und dann kommt es darauf an, bleiben wir dabei? Ist Gott gut? Ist er allezeit gut? Oder fangen wir an, irgendwie uns zu beklagen und zu jammern und ja, unzufrieden zu sein, dass er uns Wege führt, die wir nicht verstehen können und die wir anders gewählt hätten? In seiner Liebe bleiben, gerade in schweren Zeiten. Zeiten der Verfolgung, der Ablehnung, der Not, Schwierigkeiten, dran zu bleiben. So, Herr, du bist gut, du bist für mich und alle Dinge müssen zum Guten zusammenwirken. Auch diese Dinge. Ja, ich sagte es schon, ja. Manchmal geht es durchs dürre Tal, durchs Tal der Todesschatten. Geht es manchmal, ja. Und dann wollen wir dranbleiben und sagen, Gott, du bist der Gleiche, du hast dich nicht geändert. Und du bist es wert, gepriesen zu werden. Und wir bleiben in Dankbarkeit. Wir bleiben in dieser Wahrheit. Wir sind über die Maßen geliebt. Und die Liebe Gottes ist anders, als wir uns das vorstellen. Und als wie wir das gerne haben würden. So, das sind die beiden Aspekte. Bleiben im Wort und bleiben in seiner Liebe. In allen Situationen. Ja, und der Feind will uns sagen, in Notsituationen, ja, jetzt bist du verlassen, guck jetzt die Situation an. Wenn Gott wirklich Liebe wäre, er würde niemals sowas zulassen. So kommt der Feind. Schon mal so eine Phase erlebt? Okay, ich bin der Einzige, also ich melde mich. Ja. Und das führt dazu, dass wir Frucht bringen, weil es ist sein Leben in uns und durch uns, was Frucht bringt. Das ist nicht unsere Kreativität, es ist nicht unsere Persönlichkeit, es sind nicht unsere natürlichen Gaben, sondern es ist ein absolut übernatürlicher Vorgang. Ja. 15, Vers 8, hierin wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Das ist unsere Berufung. Wir sind dafür da, Gott zu verherrlichen und lebendiger Beweis zu sein, seiner Güte, seines Wohlwollens, seiner Liebe und seiner Kraft der Erlösung. Dafür sind wir da. Und das muss dein Ziel sein, das muss deine Motivation sein. Du lebst, um Gott zu verherrlichen. Du bist nicht geschaffen, um ein tolles Leben zu haben. Das ist ein Irrtum. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Wir sind geschaffen für seine Ehre, für seinen Ruhm. Wir sind dafür da, zu zeigen, er ist großartig. Dafür sind wir da. Und wir müssen alles dran setzen, dass das voll und ganz unsere Herzenmotivation wird. Und das ist es eben natürlicherweise nicht nur durch die Bekehrung. Das ist nicht so, sondern es sind viele andere Bestrebungen. Und der Heilige Geist will uns da überführen und reinigen. Ja. Und Frucht bringen für Jesus, natürlich in erster Linie, sind das nicht äußerliche Dinge, die wir durch ihn und mit ihm tun, sondern in erster Linie ist es unser Wesen. Ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Ja? Nicht Zeugnis geben, nicht Dienste haben, sondern wir selber sind ein Zeuge seiner Auferstehung. Ja? Und der Heilige Geist will uns Frucht bewirken, das ist das Wesen Christi. Dafür sind wir da. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Dinge, die der Geist Gottes in uns hervorbringen will. Und wir können diesen Prozess sehr stark beeinflussen und beschleunigen, indem wir Wertschätzung entwickeln für diese Eigenschaften. Und sagen, das ist das Wesen Christi. Und was für ein Privileg, dass das in mir wachsen kann. Halleluja. Wir waren Kinder des Teufels. Nicht nur sind wir jetzt von ihm von der Schippe gesprungen und sind gerettet, sondern jetzt dürfen wir mit unserem Wesen zeigen, wie Gott ist. Das ist unsere Berufung. Und das muss dir kostbar sein, das muss dir wichtig sein. Weil das, was dir nicht kostbar ist, dem wirst du nicht nachgehen. Du investierst in die Dinge, die dir etwas bedeuten, die dir kostbar sind. Wenn das für dich nicht ein Geschenk ist und ein Segen ist und eine Freude ist, du darfst verändert werden. Du darfst in dieses herrliche Wesen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Selbstbeherrschung, in das verwandelt werden. Wenn dir das nichts bedeutet, du wirst nicht viel investieren. Und wenn du nicht viel investierst, wirst du kaum Fortschritte machen. So, da sehen wir wieder unsere Verantwortung, wie wir kooperieren sollen mit dem Heiligen Geist. Ja, wir haben diese Verbindung mit dem Herrn durch den Heiligen Geist, der in uns wohnt. Und er tut sein Werk in uns und wir sollen lernen, ihn nicht zu behindern. Wir sollen lernen, ihn nicht aufzuhalten, sondern ihm maximal Raum zu geben, damit er sein Werk tun kann. Ja. Dazu gehört auch, dass wir sensibel werden für die Dinge in unserem Leben, die ihn betrüben. Paulus sagt, betrübt nicht den Heiligen Geist, weil wenn wir ihn betrüben, dann wird er gehindert, sein Werk in uns und durch uns zu tun. Und ich sage immer gerne, was Gott nicht in uns tun konnte, wird er auch nicht durch uns tun. Ja? Da kann ein Prediger in Unreinheit leben, ja, und da kann ein exzellentes Bibelstudium über Leben in Reinheit machen. Das wird niemals der Heilige Geist benutzen, um ein Verlangen und eine Motivation für Reinheit in den Zuhörern zu bewirken. Weil der Heilige Geist kein Heuchelgeist ist, kein Theatergeist ist. Der macht nicht mit, wenn es nicht echt ist bei uns. Wenn das nicht unser Bestreben ist, wenn das nicht unser Leben kennzeichnet, dann warum soll er uns benutzen, dass das in anderen hervorkommt? Es wird nicht funktionieren. So, wir können konkordanzmäßig korrekte Predigten bringen, die aber keine Frucht bringen, die nicht funktionieren, weil der Heilige Geist nicht auf unseren Worten surft. Es muss die Wahrheit verkündigt werden aus einem wahrhaftigen Herzen. Das muss zusammengehen. Das ist so wichtig. Und deswegen haben wir auch als Leiter so eine hohe Verantwortung und bekommen auch ein strengeres Gericht, sagt das Wort Gottes. So, wir wollen, dass der Heilige Geist ungehindert sein Werk tun kann. Das bedeutet, dass wir ihn anflehen. Mach mich sensibel für die Dinge in meinem Leben, die dich betrüben. Weil von Natur aus, wir sind nicht sensibel für das, was ihn betrübt. Wir sind wie Holzklötze oder Betonpfähle. Wir kriegen überhaupt nichts mit. Und er muss uns sensibel machen, dass wir verstehen, worauf wir achten sollen und wo wir einfach Dinge verändern sollen in unserem Leben, in unseren Worten, in unseren Taten, in der Motivation. Wir brauchen den Heiligen Geist, geöffnete Augen zu bekommen. Und deswegen beten wir, hilf mir, die Dinge in meinem Leben zu sehen, die dich betrüben. Das ist das Gebet eines wirklichen Jüngers, der nach trachtet, Frucht zu bringen. Mach mich sensibel. Weil, wie ich das schon sagte, wir haben die Tendenz, alles so menschlich zu beurteilen. Und die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, ich kenne viele Gemeinden, da ist das Standardprogramm. Zorn, Schreien, Eifersucht, Streit, Machtkämpfe, hinterm Rücken reden, hässliche Dinge tun. Es gibt Gemeinden, da ist das normale Standardprogramm. Und natürlich, das sind die Gemeinden, da ist kein Heiliger Geist. Und wenn da auch die wackeren Brüder Sonntag für Sonntag beten, Herr, wir danken dir in dieser Morgenstunde. Und du bist da, er ist aber nicht da. Er ist nicht da, weil wenn er da wäre, gäbe es Wirkungen, gäbe es Zeichen, gäbe es eine bestimmte Atmosphäre, die ohne den Heiligen Geist nicht möglich ist. Es sind eben nicht die in unseren Augen großen Sünden, sondern es sind genau die, die Paulus auflistet in Epheser 4. Zorn, Bitterkeit, Lästerung, das heißt mit Verachtung über andere sprechen, auf andere herabsehen oder auch verleumden. Ja? Das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Und wenn wir den Heiligen Geist haben wollen in unserem Leben, dass er wirkt, nicht nur technisch da ist, sondern dass er sich wirklich auswirkt, und wenn wir ihn haben wollen in unserer Gemeinde, dann müssen wir auf ihn eingehen und die Dinge mit seinen Augen sehen und aufhören. Ja, ein bisschen ärgerlich, das ist ja normal. Ja, für uns war das normal, aber jetzt haben wir einen neuen Maßstab. Jetzt haben wir das Wort Gottes, jetzt haben wir Gottes Wesen als Vorbild und als Maßstab. Und dann müssen wir die Dinge beurteilen mit seinen Maßstäben und wie er Dinge sieht und nicht Dinge schönreden oder unter den Teppich kehren oder irgendwie sowas erzählen wie, ja, es gibt doch einen gerechten Zorn. Und unsere ungezügelten Emotionen verkaufen wir dann als heiligen Zorn. Ja. Bevor du deinen Zorn nicht meisterst, wird Gott dir nicht erlauben, seinen Zorn auszudrücken. Er wird das nicht tun, weil du den Unterschied gar nicht kennst. Und du musst den Unterschied kennenlernen. Und Gott will auch zu Zeiten seinen Zorn ausdrücken. Ja, Gott kann auch ein zorniger Gott sein. In Liebe, und das ist nicht ein Gegensatz zu, ja, ist er jetzt Liebe oder zornig, sondern manchmal, weil er Liebe ist, muss er zornig sein. Wie mit deinen Kindern. Hast du schon Kinder großgezogen? Es gibt Situationen, da musst du mit aller Entschiedenheit deine Entrüstung ausdrücken. Ich habe einen amerikanischen Prediger gehört, der offensichtlich da wenig vom Wesen Gottes irgendwie kennt. Und der will uns erzählen, ja, Gott lächelt immer. Hallo, versuch mal so deine Kinder zu erziehen. Die zünden dir die Hütte an, du lächelst. Ach, sind sie nicht goldig. Hallo, es gibt Situationen, da sagst du, Freundchen, hier ist die Grenze. Das akzeptieren wir nicht. Und das machst du mit einem ernsten, entschiedenen Gesicht und nicht mit einem Lächeln. Das ist dummes Zeug. Gott lächelt immer. Gott ist immer Liebe. Aber Liebe drückt sich aus manchmal in einem sehr massiven Zorn. Wenn du das nicht glaubst, dann liest mal die Sendschreiben, wo Jesus an Gemeinden geschrieben hat und gesagt hat, wie er von bestimmten Dingen, was er davon hält. Und er sagt, wenn das nicht aufhört, ich komme und führe Krieg mit euch. Ja, wie bitte? Kann doch nicht sein. Gott ist Liebe. Wir müssen wegkommen von unserem falschen Verständnis, wie Liebe auszusehen hat. Wenn wir wissen wollen, wie Liebe ist, hier ist das Buch. Ja. Und viele Menschen sagen, ja, Gott ist Liebe. Nein, völlig verkehrt. Gott ist Liebe. Kennst du den Unterschied? Alles, was in diesem Buch geschrieben ist, wie Gott mit Menschen umgeht oder wie sein Personal, die Propheten im Alten Testament oder die Apostel im Neuen Testament, wie die mit Menschen umgehen, das ist Liebe. Wenn Petrus Worte spricht, die zwei Leute live im Gottesdienst umbringen, das ist Liebe. Hallo? Ja, kann nicht sein, Liebe sieht so uns. Das ist unser Problem. Das ist eines der größten Probleme, das wir haben in den Gemeinden, dass wir meinen, wir definieren, wie Liebe auszusehen hat. Aber Gott ist Liebe und hat uns sein Wort gegeben, um unsere Klischees und unsere Vorstellungen zu korrigieren. So, da ist ein Heiliger Geist, der kann betrübt werden, der kann beleidigt werden, der kann gekränkt werden. Und das hat keine guten Auswirkungen für uns. Guck mal, Jesaja 63 kommt mir gerade in den Sinn. Vers 10, hier geht es um Israel. Sie aber waren widerspenstig und betrübten seinen Heiligen Geist. Da wurde er ihnen zum Feind. Wer ist er? Gott. Da wurde Gott ihnen zum Feind und kämpfte selbst gegen sie. Ist das Liebe? Das ist die Liebe Gottes. Und das findest du mitten im Neuen Testament. Gott widersteht dem Stolzen und gibt dem Demütigen Gnade. Es gibt heute Leute, die wollen dir erzählen von einer bedingungslosen Gnade. Gnade ist wie Freibier auf dem Oktoberfest, kostet nichts, eine Runde für alle. Das ist nicht, was die Bibel lehrt. Gnade ist nicht bedingungslos, sondern Gott gibt dem Demütigen Gnade und dem Stolzen gibt er keine Gnade. Das wäre auch ungerecht. Wir würden uns alle komisch finden und wir würden Anstoß daran nehmen, wenn wir sehen würden, wie Gott jemandem Gnade schenkt, der offensichtlich sein eigenes Ding machen will und der sich nicht um ihn und um seine Ehre kümmern würde. Wir würden sagen, das geht doch nicht. So, das ist das Gleiche hier. Er kämpft gegen sie im Neuen Testament. Er widersteht uns, wenn wir in Hochmut, in Stolz gehen. Und das tut er aus Liebe, damit wir merken, hey, so kommen wir nicht weiter und das funktioniert einfach nicht. Unser großes Problem ist, dass wir mit eigenen Ideen an das Wort Gottes und an Gott herangehen und meinen, so müsste er sein und so soll er sich verhalten und so ist er. Das ist unser großes Problem. Und die einzige Antwort ist, und darüber werde ich dann morgen sprechen, dass wir aus persönlicher Begegnung Gott kennenlernen. Seine Heiligkeit, sein Hass auf das Böse, dass wir das kennenlernen aus Erfahrung, nicht aus Theorie, aus Büchern, sondern aus der Begegnung mit ihm. Nur in Hingabe und in Einheit und in Beziehung, in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist werden wir jemals dahin kommen, Frucht zu bringen. Wir brauchen so sehr diesen wunderbaren Heiligen Geist. Und durch Gemeinschaft mit ihm, durch permanentes, immer wieder Anerkennen seiner Gegenwart und uns bei ihm bedanken und ihm wirklich Raum geben, ihn einladen, ihn zur Hilfe holen. Sein Name ist Parakleo, das ist das griechische Wort. Das ist der zur Hilfe Herbeigerufene. Ja, wer ruft denn den? Ich rufe ihn, weil ich ihn brauche. Und wenn du meinst, du brauchst ihn, dann willst du ihn rufen. Und dann ist Schluss mit dieser Idee. Aber wir dürfen nicht mit dem Heiligen Geist reden. Er wird von dir herbeigerufen und nur auf dieser Basis hast du seine Dienste. Und wenn er dann wirkt, dann sind wir artig und wir bedanken uns und wir geben ihm die Ehre und widerstehen der Versuchung, den Segen, den er jetzt durch uns gegeben hat, zu benutzen, um den Leuten zu sagen, habt ihr gesehen, wer jetzt hier toll ist? Habt ihr gesehen, wer jetzt hier der große Gesalbte ist und wer es hier drauf hat und wer nicht? Habt ihr gesehen, wer den Heiligen Geist hat? Das ist so hässlich. Wenn wir gerufen sind zu einem Dienst, egal was es ist, du sollst einen Krankenbesuch machen, hast ein Seelsorgegespräch. Wir sind so klein mit Hut und wir sind unserer Schwachheit bewusst und wir sagen, Herr, bitte komm du und hilf du. Ich weiß hier nicht aus noch ein, ich habe keine Ahnung, ich brauche dich. Komm du und hilf. Wir sind so schwach, so demütig, so abhängig. Und dann kommt er und dann wirkt er durch uns und dann stellen wir uns hin und sagen, so, habt ihr das alle gesehen? Wisst ihr, wer jetzt hier der Große ist? Das ist so eklig. Das ist so hässlich. Und wir betrüben ihn damit. Erst geben wir zu, wir sind schwach und hilflos, wir brauchen ihn. Und dann kommt er. Und das Natürlichste auf der Welt vergessen wir, ihm zu danken, ihm die Ehre zu geben. So, das wäre ein guter Grundsatz, wenn immer du erlebst, dass der Heilige Geist durch dich gewirkt hat. Nimm dir Zeit, ihm zu danken. Nimm dir Zeit, ihn zu ehren. Nimm dir Zeit, dir bewusst zu machen. Die Tatsache, dass er durch dich gewirkt hat, bedeutet nicht, dass du großartig bist. Wir machen oftmals am Anfang, wenn wir diese Dinge noch nicht gelernt haben, wir machen diesen Fehler wie dieser Esel, ja, als Jesus Palmsonntag da einzog in Jerusalem, ja. Jesus auf einem Eselsfüllen reitet nach Jerusalem und die Leute alle, boah, und schneiden Palmenzweige ab und legen die dahin und der Esel darf da drüber gehen. Und der Esel sagt, boah, so ein Tag, guck dir mal an, wie die sich über mich freuen. Was bin ich doch für ein Star-Esel. Ja? Und er hat nicht verstanden, die jubeln nicht ihm zu, die jubeln dem zu, den er trägt. Und so ist mit dem Heiligen Geist. Wir sind seine Diener, wir sind Waffenträger. Wir gehen dahin, wo er uns beordert und wo er uns haben will. Und wir wollen das lernen, in einer lebendigen Beziehung, in einem Kontakt zu sein. Und etwas, was so, so wichtig ist, um sensibel zu werden seiner Gegenwart und dann auch seines Wirkens, seines Redens, seines Handelns, seiner Warnungen, dass wir einfach diese wunderbare Gabe nutzen des Betens in Sprachen. Wenn du in Sprachen betest, bist du dir auf eine tiefere Art und Weise als normal bewusst, da ist Gott, der Heilige Geist in dir. Was ist so wichtig? Was hat Gott uns gegeben als ein Mittel, um uns seiner Gegenwart bewusst zu machen? Und lass uns darauf achten, das habe ich viele Jahre nicht verstanden am Anfang, lass uns darauf achten, dass wir auf die Art und Weise in Sprachen beten, wie Paulus das gesagt hat. Ich habe das viele Jahre falsch gemacht. Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und mein Verstand ist fruchtleer. Mein Verstand produziert jetzt mal nichts. Der kann mal eine Pause machen. Ich habe viele Jahre in Sprachen gebetet, auf falsche Art und Weise, und habe mich immer gefragt, wie ist das, wer in Sprachen betet, erbaut sich selbst. Muss ich einfach nur im Glauben annehmen, dass ich jetzt erbaut bin, oder habe ich auch wirklich was davon? Bin ich wirklich erbaut und erlebe ich das? Ich habe so in Sprachen gebetet, dass ich dachte, na gut, ich bete jetzt in Sprachen, ich verstehe nicht, was ich bete, also nutze ich die Zeit und arbeite meine To-Do-Listen durch. Weil die Bibel sagt ja, kauf die Zeit aus. Ja. Wir können manchmal die blödsten Dinge mit Bibelversen noch rechtfertigen. Das kriegen wir hin. Ja, wirklich. Wenn der Teufel das Wort missbrauchen kann, wir auch. Und dann habe ich gesehen, Paulus hat ganz anders in Sprachen gebetet. Wenn der in Sprachen gebetet hat, war da oben wirklich mal Pause. Wirklich Ruhe. Weil wenn wir aufhören, auf unser Bewusstsein hier oben zu achten und was da alles passiert und hin und her und was da für Fragen ventiliert werden und was für Lösungen gesucht werden und wir nehmen Kontakt auf mit dem Heiligen Geist, dann kommen wir in eine ganz andere Dimension. So, man kann lernen, in Sprachen zu beten und der Verstand kommt endlich mal zur Ruhe. Weil unser Verstand ist permanent beschäftigt mit Analysen und Lösungen und Probleme, die noch nicht gelöst sind. Der ist permanent am Arbeiten und am Rotieren. Aber wenn wir uns klar machen, wir sind ja unter Gottes Herrschaft und er sorgt für uns und seine Lösungen kommen nicht im Verstand, sondern kommen im Geist. Seine Lösungen kommen nicht, indem du dich sorgst und wälzt hin und her und schlaflose Nächte hast und versuchst, irgendwas zu begreifen, zu analysieren oder irgendwie aus irgendwelchen Zwickmühlen des Lebens herauszukommen. Lösungen kommen zustande, weil du ihn wahrnimmst, weil du ihn erlebst, weil er reden darf. Und er wird erst dann reden, wenn hier oben mal Ruhe ist. Und solange wir uns auf unseren Verstand verlassen, kriegen wir seine Hilfe gar nicht mit. Wir bekommen das gar nicht mit, dass er da ist und dass er längst die Lösung hat. Und dann habe ich umgeschaltet und habe versucht, das zu praktizieren, was Paulus sagt. Auf eine solche Art und Weise in Sprachen beten, dass mein Verstand zur Ruhe kommt. Und ich habe gelernt, das funktioniert nicht, indem ich versuche, meinen Verstand zur Ruhe zu bringen. Das ist wie eine Herde Mustang und du bist der einsame Cowboy und du musst die ganze Herde zusammenhalten. Und da brechen ein paar aus. Okay, du hinterher und reitest und mit Lasso fängst die ein und bringst sie wieder zurück. Während die zurück, brechen da schon wieder welche aus. Und du bist ständig dabei, irgendwie den Laden zusammenzuhalten und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert nicht. Und die Lösung ist im Sprachengebet. Ich habe dann angefangen, in Sprachen zu beten und immer wieder unterbrochen, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Da habe ich erstmal Offenbarung bekommen. Wow, mein Geist hat eine Stimme, hat eine Sprache. Das ist mein Geist. Vorher, meine Beziehung zum Heiligen Geist, ganz ehrlich, war wie zum Blinddarm. Ja, als gebildeter Mensch weiß ich aus Anatomie, der Mensch hat einen Blinddarm. Dann kann man sogar, was ich jetzt nicht im Kopf habe, aber man könnte sogar sagen, also der sitzt jetzt da oder da, irgendwo da. Ja. Okay, das ist Theorie. Aber was macht der da den ganzen Tag? Wofür brauche ich den? Keine Ahnung, aber ich habe einen Blinddarm, toll. Ja. Und so ging es mir mit meinem Geist. Ja. Ich habe einen Geist, okay, und? Ja, das war's. Aber als ich angefangen habe, mir bewusst zu machen, wenn ich in Sprachen bete, dann betet mein Geist. Das war, wow, ich habe meinen Geist gefunden, ich habe einen Geist und er ist da und er hört sich so an. Wow, das war so eine Erfahrung, so eine neue Dimension. Und seitdem habe ich verstanden, mein Geist ist nicht hier oben. Viele Leute benutzen das Wort Geist als Synonym für Verstand. Ja? Aber die Bibel macht einen Riesenunterschied zwischen deinem Verstand, das ist eine Funktion der Seele, und deinem Geist. Das ist mir zum ersten Mal bewusst geworden. In einer Situation, wo ich eine bestimmte Entscheidung treffen musste und ich wusste nicht, was soll ich machen. Und zum Glück, da kam der große Prophet, dachte ich, super, der weiß es, den frage ich jetzt. Und dann ging ich mit meiner Frage und habe ihm das vorgelegt. Und ich dachte, der spricht jetzt so, spricht der Herr, mach das, mach das. Ja? Und stattdessen sagt er zu mir, er guckt mich an und sagt, du weißt die Antwort in deinem Geist. Und in dem Augenblick, wo er das sagte, hörte ich auf, hier oben zu gucken nach Lösungen, guckte eine Etage tiefer und ich wusste sofort, was ich zu tun hatte. Da war schon die Antwort, aber ich habe auf der falschen Etage gesucht. Verstehst du? Geist ist nicht Verstand. Das ist etwas viel, viel Tieferes. Etwas, was viel näher an deiner Person dran ist. Und diese ganze Geschichte, Beziehung mit dem Heiligen Geist, ist der Schlüssel für Fruchtbringen. Epheser Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Die Werke, die du tun sollst, hat Gott schon bereitet. Er sagt, ich denke dir mal tolle Sachen aus. Sondern er hat Dinge vorbereitet. Und du sollst so in Einheit mit dem Heiligen Geist sein, dass du dann in Situationen siehst, okay, das ist, was Gott jetzt tun will. Und du steigst in das ein, wie ein paar Pantoffeln, die da bereitstehen. Und du steigst einfach in diese Werke ein und du wandelst in diesen Werken. Aber du weißt die ganze Zeit, es ist er. Es ist nicht deine Fähigkeit, dein Intellekt, deine Möglichkeiten oder dein Geld oder irgendwas, sondern er ist es. Und das ist so aufregend und so spannend und so etwas Herrliches. Weil du dann weißt, Gott gebraucht mich jetzt. Und die Tatsache, dass es funktioniert, ist einfach ein Beweis. Er ist treu und er ist gut zu Menschen. Und du kriegst diese Mentalität wie ein Kellner. Du bist nicht der, der für das Essen gelobt wird. Du bringst nur von der Küche zum Tisch das Essen. Und wenn der Gast sagt, ja, im guten Restaurant, wirst du sogar gefragt, hat's denn gemundet? Also achte auf die Formulierung. Ja, wenn die sagen gemundet, dann weißt du, das ist ein teures Restaurant, merkt ihr das? Ja? Sonst sagen sie, schmeckt's denn? Aber wenn es gemundet heißt, dann freu dich auf die Rechnung, die wird speziell sein. Ja? So, das ist so eine kleine Lebensweisheit. Kostet nichts extra. Und der Gast sagt dann, ja, vorzüglich. Was macht der Kellner dann? Seine Brust schwillt. Und wow, jawohl, ich wusste es, ich bin hier der Kellner Nummer eins. Nee, was macht er? Ich werde es dem Koch sagen, weil der weiß, wer das Essen gemacht hat. Er ist bloß der Bote und wir brauchen diese Kellnermentalität. Gott hat gute Ideen, Menschen zu segnen und du bist der Bote. Und dass er dich benutzt, heißt nicht, du bist speziell, sondern es heißt, er ist speziell. Er ist besonders. Ja? So lass uns doch diese Kellnermentalität annehmen und uns ihm zur Verfügung stellen. Ja? Was für ein fantastischer Gedanke. Da sind Werke, stell dir mal vor, in der Zukunft, vielleicht heute Abend schon oder morgen oder in den nächsten Monaten oder in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten. Da sind Dinge, die Gott vorbereitet hat, die du tun darfst in seinem Auftrag und er stellt sich dazu und du siehst Wunder. Boah, ich finde das so stark, ich finde das so inspirierend. Wir müssen uns nichts ausdenken, er hat schon vorgeplant. Und wir wollen so eng mit ihm gehen, dass wir ihn nicht verpassen, dass wir es nicht versäumen, sondern dass wir die Situation ergreifen. Und dazu ist die Vorbereitung notwendig. Die Gegenwart des Heiligen Geistes anerkennen und uns seiner Gegenwart bewusst machen, ihm danken dafür, in Sprachen beten und uns bewusst machen, diese Sprache, das ist, was der Heilige Geist in meinen Geist hineinlegt. Es kommt nicht von hier oben. Jeder, der länger in Sprachen betet, weiß das. Das kommt nicht von hier oben, sondern es kommt von hier. Und da ist der Geist. Jesus sagt, in der Mitte deiner Gedärme. Das ist nicht so appetitlicher Ausdruck, aber so wird es genannt im Griechischen, ja, Johannes 7. Ja, aus der Mitte deines Leibes fließen Ströme lebendigen Wassers. Da ist der Heilige Geist. Und jeder, der länger in Sprachen betet, weiß das. Der ist hier. Ja, manche haben eine ausgeprägtere Wölbung, da können sie schneller glauben, dass der da wirklich da ist. Ja. Manche müssen sich mehr Mühe geben, weil sie so schlank sind, aber er ist da, so oder so. Ja. Er ist da und wir erkennen ihn an. Und dann fängt er an, sich bemerkbar zu machen. Wie viele Leute habe ich gehört, damals vor Jahren, als dieser Hype war um dieses schreckliche Buch, diesen Roman Die Hütte. Wie viele Leute habe ich gehört, denen das empfohlen wurde, die das dann gelesen haben, weil irgendwer, der in ihren Augen wichtig schien, hat gesagt, ganz tolles Buch, musst du unbedingt lesen. Und die lesen das. Und schon nach wenigen 20, 30 Seiten ist etwas in ihnen, ist aber komisch, was ist denn das? Ich kenne Leute, die sind da zurückgegangen zu dem, der das empfohlen hat und hat gesagt, du, mir ist aber ganz komisch, wenn ich das lese. Ja, da musst du durch. Nein, da muss er nicht durch, sondern muss sagen, was ist das, was da in mir die rote Lampe angehen lässt? Was ist das? Das heißt, ich muss jetzt mal ganz vorsichtig sein. Ich könnte irgendwas total faul sein. Und dann aufgrund dieses Warnsignals dann die Inhalte mal ganz genau zu prüfen. Und dann stellt man ganz schnell fest, auch als junger Christ, der man noch nicht zu viel Bibelwissen hat, das ist nicht der Heilige Geist der Bibel. Das ist nicht der Jesus der Bibel. Das ist ein anderer Jesus. Wenn Jesus in dem Roman der Hütte sagt, mein Lieber, wir haben niemals irgendetwas von dir oder einem anderen Menschen erwartet. Da kannst du wissen, wenn du deine Bibel kennst, das ist nicht der Jesus der Bibel. Weil Jesus der Bibel hat Erwartungen. Der gute Teil der Botschaft ist, er gibt dir Kraft, seine Erwartungen zu erfüllen. Aber unterm Strich bleibt trotzdem, er hat Erwartungen. Gott gebietet alle Menschen an allen Orten, dass sie Buße tun. Ist das eine Erwartung? Aber sicher. Na klar, was ist denn das für ein Gottesbild? Der hat keine Erwartungen an dich. So, wenn du da einen Jesus siehst, der so einen Schwachsinn erzählt, spätestens da klappst das Buch zu und sagst, sorry, das ist nicht mein Jesus, das ist ein anderer Jesus, vor dem Paulus mir gewarnt hat und fertig. Und wenn du einen Kamin hast, kannst du noch ein paar Heizkalorien aus dem Buch gewinnen und ansonsten ab ins Altpapier, ja, und fertig ist das Thema. Ja. Wir müssen auf solche Warnungen eingehen. Der Heilige Geist gibt Kommentare, gibt Warnungen. Ich kriege haufenweise ungefragt Manuskripte, Bücher, Videos, Audios zugespielt. Oh, ganz wichtig, musst du unbedingt hören. Wenn ich darauf alles eingehen würde, ich könnte mich dreiteilen und alle drei könnten vollzeitlich nur Konsumenten werden von angebotenem Lehrmaterial. Das kann ich aber nicht, weil ich noch eine Aufgabe habe. Und der Heilige Geist hilft mir. Jemand gibt mir, oh, ein ganz tolles Buch, das ist der Hit, das ist der Renner, musst du unbedingt lesen. Der hält mir das Buch vor der Nase und der Heilige Geist sagt, nicht für dich. Don't touch it. Fertig. Der macht keine langen Geschichten, keine großen Erklärungen, einfach don't touch it. Rühr es gar nicht erst an, vergiss es. Nicht für dich. Und über die Jahrzehnte bin ich damit nur gut gefahren. Es war nicht ein einziges Mal, wo ich etwas nach diesem Impuls abgelehnt habe und hinterher war es doch die große Nummer und es war Gott und es war etwas, was ich verpasst habe und erst Jahre später dann an diesen Trend den Anschluss gefunden habe. Nicht ein einziges Mal. Ihr Lieben, da ist eine Menge Zeug unterwegs, was sich christlich anhört, was sehr plausibel klingt, was mit den schönen Vokabeln, mit Liebe und mit Einheit und mit allen möglichen Dingen irgendwie daherkommt. Und es kommt nicht vom Herrn. Und deswegen musst du den Heiligen Geist kennenlernen, um geschützt zu sein und dich nicht auf deinen Verstand zu verlassen, dich nicht auf andere Leute zu verlassen, die von irgendwas begeistert sind, wovon der Heilige Geist in dir nicht begeistert ist. Lerne ihn kennen. Hab Beziehung. Der ist vielleicht knapp in seinen Kommentaren. Der macht nur oder Das erlebe ich oft, dieses, oh, diese Abscheu, dieses, oh, also so, fast wie ein Brechreiz, aber geistlich, ohne dass es mir dabei schlecht geht. Ja? Und ich weiß, das ist der Heilige Geist, danke, alles klar, nichts für mich, fertig. Und ich muss das nicht erklären, ich muss nicht anderen Rechenschaft geben, warum ich ihre Bücher nicht lese. Ich bin nicht ihr Sklave, sondern ich bin Diener Gottes und ich werde vom Herrn geführt. Und wenn der sagt, dann, ja, aber diese tolle Konferenz und alle laufen dahin. Ja, ich laufe nicht dahin, weil der Heilige Geist gesagt hat, nicht für dich, nicht für dich. Ich werde auch demnächst ein Video machen zur UNUM-Konferenz. Nur damit ihr das schon mal wisst. Wenn ihr noch gar nicht davon gehört habt, umso besser. Bleibt einfach in dieser Naivität und kümmert euch nicht, was da sonst so für Trends und Megatrends laufen und was alle so machen oder so. Braucht ihr nicht. Hier haben wir es. Das ist das Buch, da ist der Heilige Geist und dann ist gut. Halleluja. So, der Heilige Geist macht sich bemerkbar. Nicht nur in Form von Warnungen, auch go for it. Yes, grünes Licht, wie immer du das empfindest. Das geht bei mir nonverbal, das geht irgendwie, ich kann es nicht erklären, auch nicht optisch. Ich kann es nicht beschreiben, aber es geht. Und vielleicht bei dir auf eine andere Art und Weise, aber sag, Heiliger Geist, du hast doch Meinung, du hast doch Kommentare zum Zeitgeschehen, zu christlichen Ereignissen und Events und zu neuen Büchern und zu neuen Hits und zu neuen Trends. Du hast doch eine Meinung. Ich will dich kennenlernen, ich will von dir hören, ich will von dir gelehrt werden. Und dann werden wir das auch erleben, dass der Heilige Geist sehr überraschend und sehr ungeplant und ohne, dass du das konstruiert hast, einfach dir Impulse gibt, die abenteuerlich klingen, aber wenn du darauf eingehst, es funktioniert, es ist vom Herrn. Ich habe euch gestern erzählt von dieser Bibelschule in DDR-Zeiten oben in Mecklenburg. Als das alles anfing, hat mein Freund Eckart mir dieses ehemalige Pfarrhaus gezeigt und was sie da alles planen und was sie umbauen und alles. Und er ging mit mir durch all die Räume und dann sagt er, weißt du, alles schon vorbereitet, alles gut, aber wir haben ein Problem. Ja? Und das ist die Sanitäranlage. Er sagte, wir hier in der DDR, wir haben nur Plaster. Ja, kennt das jemand? Plaster aus Gruppau. Keine Wasserhähne aus Metall, keine Kupferrohre, alles Plaster. Und das taucht nichts. Und er sagt, diese DDR-Kloschüsseln und das Waschbecken und das alles, wir wollen was Solides haben. Er hat nur das so erwähnt. Alles andere läuft schon, aber das, was sie da meinen, was da rein soll, das haben sie nicht. Und ohne, dass ich geplant habe, ohne, dass ich lange überlegt habe, Eckart, lass mich mal ein paar Tage drüber beten, spontan kam aus meinem Munde, Eckart, Sanitäranlage übernehme ich. Ich war erschrocken, als es rauskam. Das ist wie Prophetie. Ja? Bei Prophetie weißt du auch nicht, was rauskommt und du hörst es zum ersten Mal, wenn es rauskommt. Und ich war sowas von geschockt. Und ich dachte, Hilfe. Ja? Aber der hat das gleich für bare Münze genommen, hat gesagt, oh danke, da fällt mir Stein vom Herzen. Und ich ging mit schweren Herzen nach Hause und denke, eieiei, was habe ich denn jetzt gemacht? Aber dann habe ich mich erinnert, ich bin noch nicht blöd. Ich habe keine Ahnung, was das kostet, aber es wird mehr kosten, als ich habe. Das muss der Geist Gottes gewesen sein. Und dann habe ich einen Sanitärfachmann hingeschickt, sage, mess alles aus, mach eine Aufstellung von allem Material, was es braucht und gib mir diese Liste. Das waren weit, ich glaube, 15.000 D-Mark zu damaligen Zeiten. Und ich dachte, Schluck. Ja. Eckart war ganz entspannt, hat sich schon gefreut, dass er das alles kriegt. Ja. Aber ich saß auf heißen Kohlen, ich habe gesagt, Herr, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist dein Wort gewesen. Jetzt musst du dein Wort erfüllen. Da kommst du richtig ins Beten. Da kommst du richtig in kühnes Beten. Sag, Herr, du hast mich in diese Situation gemacht und du wirst mich nicht hängen lassen. Und ich habe das Geld bekommen und alle Sanitärrohre, Wasserhähne, Kloschüsseln, Waschbecken, Brausköpfe und weiß ich nicht was alles. Alles wurde gekauft, bezahlt, rübergeschafft und dort eingebaut. Und später war ich dann zum Dienst da und habe mich so gefreut. Jeder griff zum Wasserhahn, oh Gott, du bist treu, du bist ein wunderbarer Gott. Jeder Gang aufs Klo, Herr, du bist wunderbar, du bist treu. Ja? Dann kannst du dich freuen an dem, was der Herr tut. Das hat mit dir gar nichts zu tun. Du warst nur der Kellner. Der macht keine große Sache. Der Koch ist es, verstehst du? Und das ist einfach wirklich so schön, das zu erleben, wenn der Herr dich gebraucht. Und ich habe immer mal wieder solche Situationen und ich denke mit solcher Freude dann zurück. Einmal war ich in Zentralasien und unterhalte mich mit einer Schwester dort und sie war eine Ärztin und sie beschreibt mir, ja, sie ist jetzt gerade dabei, sich selbstständig zu machen, sie hat schon Räume und erzählt, was sie schon alles hat. Und während sie redet, bekomme ich würde das nennen, ein Wort der Erkenntnis, also ein übernatürliches Wissen von etwas, was ich nicht wissen kann. Die braucht ein Ultraschallgerät. Die hat kein Wort davon gesagt. Aber ich habe sie reden lassen und es war dieser Impuls da. Und es war nicht nur der Impuls da, die braucht ein Ultraschallgerät, sondern das war kombiniert mit Glauben, du wirst ihr ein Ultraschallgerät besorgen. Ohne Vorwarnung, ohne irgendwie, dass ich das erklären konnte oder dass sie darum gebeten hat. Die hat nicht mal das Wort Ultraschall im Mund genommen, aber ich wusste, die braucht ein Ultraschallgerät und sie wird eins durch mich bekommen. Und dann hat sie weitergeredet und irgendwann sagte, ja, und was hier noch fehlt und was so schwer zu kriegen ist und überhaupt das, was zu kriegen ist, sind russische Modelle von dem Ultraschall und das ist Quatsch. Und sie braucht was richtig Solides, was Deutsches, ein Siemens. Ich habe nichts gesagt. Bin nach Hause gefahren, habe gebetet und hatte zwei Impulse und wirklich buchstäblich mit zwei Telefonanrufen ist die Sache geregelt gewesen. Das war so minimaler bürokratischer Aufwand. Ich erinnerte mich plötzlich an einen Bruder, der was zu tun hat mit Hilfsgütern, medizinische Hilfsgüter in den Osten zu bringen. Und den habe ich angerufen und der gibt mir einen Tipp, wo es gebrauchte Ultraschallgeräte gibt, deutsche Fabrikat, Siemens. Da angerufen, das Ding gekauft. Ein zweiter Impuls, eine evangelikale Ostmission, die Trucks mit Hilfsgütern fahren nach Russland und nach Zentralasien, da angerufen, ich habe eine Palette mit einem Ultraschall, könnte das mitnehmen, ja klar, kein Problem, ich mache euch auch eine Spende. Zwei Anrufe und die Sache war in Tüten. Und das Geld kam inzwischen auch. Und jedes Mal, wenn ich da war, hat sie mir vorgeschwärmt von ihrem Siemens Ultraschall. Und sie ist die einzige Frauenärztin in der ganzen Stadt, die ein vernünftiges Gerät hat. Die anderen arbeiten alle mit diesen russischen Imitaten, Raubkopien oder weiß ich nicht was, die dann doch nicht so gut sind wie das deutsche Original. Und sie sagt, es ist so ein Segen für die Frauen und das wird ständig gebraucht in ihrer gynäkologischen Praxis. Und das ist so eine Freude, wenn du weißt, ja, das habe ich mir nicht aus den Rippen geschnitten, das habe ich mir nicht ausgedacht, ich hätte auch nicht das Geld gehabt. Ja. Gott hat einmal zu mir gesagt, wenn du mit dem dienst, und das ist ein wichtiger Punkt, was du hast, werde ich dir erlauben, mit dem zu dienen, was ich habe. Und heute mache ich laufend Projekte mit Geldern, die ich gar nicht habe. Aber er hat sie und er bezahlt, pünktlich, ohne Schulden. Er ist treu. Ich glaube nicht daran, dass wir im Glauben, weil wir ein großes Zentrum bauen, Schulden machen. Ich glaube nicht an sowas. Und hinterher wird die Gemeinde ein Schuldenabzahlverein. Ja, das ist nicht normal, ihr Lieben. Da halte ich es mit Rainer Bonnke, was Gott bestellt, das bezahlt er auch. Das finde ich doch irgendwie sehr bodenständige Theologie. Ja. Aber wenn wir ferne sind vom Heiligen Geist, schon seit Monaten nicht mehr mit ihm geredet haben, keinen Kontakt haben, keinen Sichtkontakt, keine Beziehung, keine Liebessprache, kein gar nichts, dann funken wir auf zwei verschiedenen Wellen. Da kannst du Mittelwelle hören, aber das Programm läuft auf UKW. Und da gibt es keinen Kontakt, da kriegst du nichts mit. Freundschaft mit dem Heiligen Geist Und egal, wie viele Leute, die ihre Bibel nicht kennen, daran Anschluss nehmen. Das ist, was Paulus sagt, Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, 13. Und er sagt, jeder soll das haben. Warum tun das nicht alle? Weil es so viele gibt, die mehr an ihre Denomination glauben, als an dieses Buch. Deswegen ist das so. Ich meine, was kannst du daran falsch verstehen? Jeder soll Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Welchen Teil von diesem Satz verstehst du nicht? Ja, aber wir glauben nicht an den Heiligen Geist. Aber Gott glaubt an den Heiligen Geist und er sagt, wir sollen auch an ihn glauben und sollen Kontakt haben, Gemeinschaft haben, Austausch haben. Du, Koinonia, ist geben und nehmen. Du gibst ihm was, er gibt dir was. Was gibst du ihm? Du gibst ihm dein Vertrauen. Zum Beispiel, wenn du in Sprachen sprichst, du gibst ihm deine Sprachorgane. Du gibst ihm deinen Willensimpuls. Ja? Manche Leute denken irgendwie, der Heilige Geist spricht gegen ihren Willen durch sie und sie sind dann offen. Es kommt nichts. Ja? Wenn da etwas kommt gegen deinen Willen, ist das nicht der Heilige Geist, dann müssen wir was austreiben. Das ist nicht der Heilige Geist. Er braucht deinen Willen, deine Zustimmung. Er überfährt dich nicht, er überrumpelt dich nicht. Er zwingt dich nicht, etwas zu tun, was du nicht tun willst. Paulus sagt, ich spreche in Sprachen. Ich singe in Sprachen. Ja? Du kannst in Sprachen dich äußern, wie du willst. Du kannst singen, du kannst schreien, du kannst flüstern, du kannst ganz laut. Der einzige übernatürliche Aspekt ist die Sprache selber, nicht die Verpackung. Und deswegen sage ich meinen lieben Geschwistern im Osten auch mal, hört doch mal mit diesen Kalaschnikow-Gebeten auf. Ja? Ich weiß nicht, ob jemand von euch weiß, was ich damit meine, aber dieses Ratatatatatatatat. Ich sage, hallo, das ist eine Liebessprache. Stell dir vor, das nächste Mal beim Mondschein auf dem Parkbank mit deiner Liebsten. Ratatatatatatat. Du scheuchst die ja weg. Das ist eine Liebessprache. Ich sage, pack da mal ein bisschen mehr Wohlwollen rein, ein bisschen mehr. Ja? Du machst die Stimme, nicht der Heilige Geist. Es ist deine Stimme und ich kann hart und befehlend sprechen, wie so ein russischer General. Oder ich kann eine Liebessprache sprechen. Ja, und wenn ich mir vorstelle, das ist mein Gott, den verehre ich, den liebe ich, da kommt auch kein Kalaschnikow-Gebet raus. Kalaschnikow ist nur, weil wir gedankenlos eine Pfingstform praktizieren, aber nicht eine Beziehung leben mit einer wunderbaren Person. Super, gut, dass wir uns verstehen. Halleluja. Noch eine Geschichte. Mit der Überschrift, die Freude, ein Segen zu sein. Das ist einige wenige Jahre her. Ich war hier in einem großen christlichen Werk, gar nicht weit von hier, Namen muss ich nicht sagen. Und da war ich Gastsprecher, da gab es einen Abendgottesdienst, mehrere hundert Leute waren da und der für die Finanzen verantwortlich war, sagte mir, heute Abend werden wir ein Opfer einsammeln, wir brauchen ein neues Teil für die Küche, ich habe vergessen, wie dieses Ding heißt, jedenfalls irgendein Ding, was in kurzer Zeit große Mengen von Kartoffeln oder Gemüse irgendwie garen kann oder so. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Jedenfalls, dafür soll gesammelt werden. Und das Ding kostet, ich weiß nicht mehr aus dem Kopf, vielleicht mit den Zahlen vertue ich mich. Ich denke, es waren 14.000 oder so in dieser Größenordnung. Und er erzählt mir davon und sagt, würdest du bitte die Ankündigung machen zum Opfer? Ich sage, naja, ich bin jetzt nicht so der Opferredner, aber ich schätze euch, ich liebe euch, ich komme hier gerne her, ich mache das. Und als er mir von diesem Vorhaben erzählte, das kann man nicht beschreiben, das kommt einfach und es ist da und du kannst es nicht wegschieben. Ich wusste, dass ich wusste, das Ding wird heute bezahlt. Ich kann nicht sagen, warum ich das wusste und wer mir das gegeben hat oder wie auch immer. Und ich schaue ihn an und sage, Dieter, das Ding wird heute gekauft. Also mindestens das Geld dafür bereitgestellt. In der Nacht kauft man ja nicht mehr sowas. Aber ja, das wird heute bezahlt. Er guckte mich ziemlich ungläubig an. Ich sage, macht nichts. Und dann sollte ich die Opferrede machen. Ach, ich muss noch was erzählen, was ich vergessen habe. Bevor der Gottesdienst losging, So unmittelbar vor dem offiziellen Start kam jemand zu mir und gab mir einen Umschlag. Ich hatte keine Zeit, das zu öffnen und zu lesen, und habe es in die Tasche gesteckt. Okay, dann war der Gottesdienst und dann war die Opfersammlung. Ich habe eine kurze Ansprache gehalten, oder Ansprache ist vielleicht schon zu viel gesagt, das Projekt beschrieben und habe gesagt, also wir dürfen jetzt hier investieren in dieses wunderbare Glaubenswerk, was so ein Segen ist für das ganze Land. Okay, dann wurde das Opfer eingesammelt und der Gottesdienst ging weiter. Und nach einer Weile kamen dann die Ordner mit einem Zettel zu dem Kassierer, der saß neben mir, und bringen ihm dann also aktuell live den Bericht, was das Opfer gebracht hat. Und es waren irgendwas mit 2000 und noch was. Das ganze Ding, wenn ich mich richtig erinnere, vielleicht waren es 13, vielleicht waren es 14, ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Also da fehlte ein gehöriger Teil. Und er war ziemlich enttäuscht. Und ich war total im Frieden und habe gesagt, das Ding wird heute bezahlt. Und ich wusste ganz genau, was ich zu tun hatte. Also ich kann das nicht erklären, aber ich wusste, was ich zu tun hatte. Bevor ich dran kam mit der Botschaft, habe ich gesagt, Leute, wir haben eine Opfersammlung gehabt für dieses Dingsbums-Gerät hier. Und es ist ein Bruchteil reingekommen von dem, was das Ding kostet. Und ich mache folgenden Vorschlag. Ich habe einen dreistelligen Betrag von meinem persönlichen Geld in das Opfer gegeben. Jetzt werden wir ein zweites Opfer machen und ich gebe von meinem persönlichen Geld 1.000 in das Opfer. Und den Rest macht ihr. Ich setze mich auf die Stufen, da waren so Stufen zur Bühne, ein Korb rechts, ein Korb links, und ich saß da und ich fühlte mich wie Jesus, der beim Opferkorb guckt, was die Leute so einwerfen. Und ich war nicht im geringsten nervös oder, Mann, wenn das jetzt nicht klappt, ich habe dem versprochen, das wird heute bezahlt. Ich war sowas von in Frieden und in Freude und es war alles gut. Dann haben sie die Körbe abgeräumt und dann ging die Botschaft los. Und ich sah in der Botschaft, während ich sprach, das wurde sogar noch auf Video aufgenommen, kamen die Ordner wieder mit Zettel, gingen zum Kassierer, um ihm Bericht zu statten. Und ich habe gesagt, Leute, Fernsehen hin, Fernsehen her, lies vor, was steht auf dem Zettel. Kann man ja hinterher rausschneiden. Ja? Und dann war die Gesamtsumme ein paar hundert Euro mehr, als das Ding gekostet hat. Ich glaube 14.500 oder irgendwie sowas in der Gegend. Wir haben getobt, wir haben gejubelt. Und ich glaube, der am meisten gejubelt hat, war ich selber. Ach, und dann gab es noch zwei kleine Bonbons. Nach dem Gottesdienst kam noch eine Person zu mir und gab mir einen Umschlag. Und ich bin da schon ein bisschen Profi, ich fühle dann so und denke, entweder das ist ein mehrseitiger DIN A4-Brief oder vielleicht kleine bunte Papierscheinchen. Naja, ich gehe auf mein Zimmer, mache den ersten Brief auf, waren, glaube ich, 200 oder 300 Euro drin. Das war mein erster Einsatz. Das war mein erstes Opfer. Mach den zweiten Briefumschlag auf. 1.000. Das war mein zweites Opfer. Mein zweiter Einsatz. So, ohne Mühe, ich hatte meinen Einsatz wieder drin. Und der Hammer war, am nächsten Tag klopfte es. Ich bin in meinem Zimmer und bereite mich vor. Es klopft. Und da kommt einer von den Bibelschülern mit einem Tablett mit zwei wunderschön aussehenden, duftenden Steaks. Schönen Gruß vom Koch. Ich bin da 20 Jahre, ich habe noch nie ein Steak gekriegt auf mein Zimmer, noch nie. Und das war die Krönung. Wow, Steak mit Salat, frisch aus der Küche, als Dank für den Chef, weil er jetzt sein neues Dingsbums da kaufen konnte. Ihr Lieben, warum erzähle ich sowas? Nicht, um zu zeigen, ich bin ein toller Mensch oder irgendwas. Ich glaube, dass ich viele Situationen, wo Gott mich gebrauchen wollte, verpennt habe und nicht genutzt habe. Aber die Situation, die ich erlebt habe, ich könnte noch einige andere Dinge erzählen, aber es ist immer dasselbe Prinzip. Der Heilige Geist meldet sich und du weißt, was du weißt. Du weißt, was du zu tun hast. Und es klingt verrückt, dein Verstand sagt, bloß nicht, das könnte schief gehen. und dein Herz ist lauter und stärker und du machst einfach das, was du zu tun hast und Gott stellt sich dazu. Und es ist so eine Freude, ein Segen zu sein und zu sehen, wow, ich bin ein Kellner. Und der Koch hat wieder was Herrliches gebrutzelt und ich darf es überbringen. Und alle ehren jetzt den Koch und nicht den Kellner. Und ich bin total zufrieden damit. Und sage, ja, und was ist mit mir? Ich habe das schließlich überbracht. Nichts davon. Sondern ich bin im Frieden und ich freue mich über den Koch. Was für ein herrlicher, wunderbarer Gott ist das. Der kann sogar mich gebrauchen. Stell dir mal vor, einen verrückten Hippie. Also Jahrzehnte zurück, ja, aber immerhin. Ja. Gott ist wunderbar. Und er will dich zum Segen setzen für andere. Und die größte Freude wirst du dabei haben. Deswegen heißt diese Überschrift auch hier, von der Freude ein Segen zu sein. Halleluja. Um das geht es. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Glauben, dass er sogar dich gebrauchen kann. Und aufhören, immer zurückzugucken auf deine Handicaps und deine Baustellen und deine Macken. Und erst wenn du vollkommen bist, könnte vielleicht Gott, wenn er will, aber wer weiß, auch dich gebrauchen. Das ist alles Quatsch. Gott gebraucht unfertige Menschen. Nicht um zu zeigen, dass diese Menschen jetzt was Besonderes sind, sondern um zu zeigen, dass er etwas Besonderes ist. Er ist großartig, er ist treu. Oh, was sagt die Schrift? Jeremia 32. Es soll mir eine Freude sein, ihnen Gutes zu tun. Das ist Gott. Viele Leute sehen einen geizigen, mit Furchen auf der Stirn besorgten Gott. Was jetzt? Kommen die schon wieder und die wollen schon wieder was haben. Gott ist über die Maßen reich und obendrein großzügig und es ist ihm eine Freude, Gutes zu tun. Wenn ich das wirklich glaube, dann renne ich zu ihm und habe schon wieder mein nächstes Projekt und mein nächstes Anliegen. Und Gott hat es mir so einfach gemacht, das irgendwie auf der Grundlage des Wortes zu begreifen. Ja, aber durch eine Führung Gottes, die wir nicht beeinflusst haben, die wir nicht mal uns erträumt hätten, sind wir aus einer 2,5 Zimmerwohnung, 40 Quadratmeter inklusive Balkon, sind wir in ein ganzes Haus gezogen, in Top-Lage, wo die reichen Leute wohnen, am Wald, am See. Also besser geht's nicht. Und mein Nachbar war mein Vermieter. Und der hatte früher eine Tischlerei und der hat alles. Jedes Werkzeug, was du dir vorstellen kannst, der hat alles. Aber der Hammer ist, er leiht das gerne. Das heißt, ich brauche irgendwas und ich gehe nicht hin und, oh Mann, jetzt muss ich den schon wieder nerven und oh, irgendwann hat er genug und sagt, du kauf dir das Zeug selber. Nein, der sagt mir, es macht ihn glücklich, wenn er mir was geben kann. Also gehe ich rüber und mache ihn wieder glücklich. Und das ist Gott. Er hat eine Freude daran, Gutes zu geben. Und so viele sehen einen geizigen, engherzigen, harten, vor Sorge, Stirn zerfurchten Gott. Und wir kommen schon wieder und wir betteln um Krümel. Und die Perspektive ändert sich, wenn du durch das Wort siehst, wie er ist. Er ist über die Maßen reich und er gibt gerne, es ist ihm eine Freude zu geben. Diesen Gott musst du sehen. Was bedeutet das? Du musst durch das Wort Gottes dein altes religiöses Gottesbild, sogar wenn du keine christliche Vergangenheit hast, ich sage dir, du hast ein religiöses Gottesbild, das kommt aus der Kultur, das kommt durch die Erziehung, durch die Prägung, durch alles Mögliche. Du hast ein Bild von Gott, was mit der Bibel nichts zu tun hat. Und jetzt gehst du ran und du haust das alte Bild in Stücke und ersetzt es durch die Wahrheit des Wortes Gottes und du malst dir selber, das klingt jetzt sehr verrückt, das richtige Gottesbild. Und ich kenne schon die Bedenken, die Leute sagen, ja, aber warte mal, das klingt ja wie NLP, das klingt ja wie neurolinguistische Programmierung, wo die Leute sich auch irgendwas einreden. Ich sage, auf den ersten Blick vielleicht ja, von der Technik her, dass du Gedanken nimmst und deine alten Gedanken ersetzt. Aber es ist doch ein himmelweiter Unterschied, ob ich mir einrede, es geht mir jeden Tag in jeder Hinsicht besser als Heide. Da frage ich mich, auf welcher Grundlage kannst du so ein Statement machen? Aber wir haben Worte, die geprüft sind, die von Gott kommen, der nicht lügen kann. Das ist die Wahrheit. Und hier sind die Lügen oder hier oben. Und wir können durch das Wort unseren Teil beitragen, dass diese alten Lügengebäude und Lügenbilder über Gott jetzt ersetzt werden mit der Wahrheit. Nicht wir malen uns einen Traumgott, sondern der Traumgott, den besser sich mal gar nicht vorstellen könnte. Hätte sich doch niemand so einen Gott ausgedacht. Ja? Die anderen, was haben die für Götter? Da musst du auf Knien rutschen. Oder in Indien, Kali, da kann es sein, die Göttin verlangt, du musst dein Kind opfern und lauter solche kranken Sachen. Und wir haben einen Gott, der sagt, mach die Augen auf, ich will dir helfen zu sehen, was ich für dich getan habe und dann wirst du mir glauben. Das ist doch ein Riesenunterschied und das ist alles Wahrheit. Das einzige Parallele zu LNP ist, wir aktiv sorgen dafür, dass der alte Zeug rauskommt und dass das neue reinkommt. Aber das Neue ist die Wahrheit, das Neue hat Existenz, bevor es überhaupt in meinen Kopf und in mein Herz gekommen ist. Es ist verlässliche, geprüfte, über Jahrtausende getestete und bewährte Wahrheit. Das ist Realität. Ja? Vielleicht hilft dir das mehr, wenn du statt Wahrheit mal das Wort Realität benutzt. Ja? Weil das ist auch eine Bedeutung, ja, die wir haben vom Urtext her. Gottes Wort ist die Realität. Es beschreibt die Dinge, wie sie wirklich sind. Das heißt, die Beschreibung passt hundertprozentig mit dem Ding überein. Also die Beschreibung beschreibt genau das, was da ist und malt nicht irgendwie ein überzogenes oder falsches Bild. Gottes Wort ist die Wahrheit. Und es liegt an dir, wie viel Wahrheit in dir ist. Das ist deine Aufgabe. Besonders in Bezug auf diesen wunderbaren Heiligen Geist. Die Menschen kommen zu Jesus. Was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Und eine interessante Antwort von Jesus. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes. Hey, es geht überhaupt nicht darum, was du für Werke dir vorstellst. Es geht darum, dass Gott ein Werk tut. Das ist das Werk Gottes. Und was ist das Werk Gottes? Dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Gott durch den Heiligen Geist, durch das Wort will in mir wirken, dass ich glaubensfähig werde, dass ich vertrauensfähig werde, dass ich mit ihm über Wasser gehen kann, dass ich mit ihm Dinge tun kann, die menschlich gesprochen unmöglich sind. Das ist Leben im Glauben. Du tust Dinge, von denen du genau weißt, wenn Gott nicht dabei wäre, wäre es eine Katastrophe. Wenn Gott nicht mitmachen würde, es würde gar nicht funktionieren. Wir gehen übers Wasser mit Gott. Wir tun Dinge jenseits unserer Möglichkeiten, ob das intellektuell oder finanziell oder sonst irgendwie. Wir tun Dinge, von denen wir genau wissen, wir können die nicht tun. Aber wir tun sie trotzdem, weil er da ist. Ich kann mir so das Gefühl vorstellen von Petrus, die ersten Schritte übers Wasser. Er sagt, das ist der Wahnsinn. Mein Verstand sagt, es geht nicht und es geht. Das ist der helle Wahnsinn. Wow! Gottes Wort trägt. Das sind doch nicht die Wellen, die mich tragen. Es ist das Wort des Herrn, das mich trägt. Ich laufe auf seinem Wort. Solange er das gemacht hat, ging alles gut. Und dann guckt er, boah, aber die Wellen sind doch ganz schön hoch und der Sturm nimmt ganz schön zu. Also eigentlich müsste ich jetzt jeden Moment untergehen. Und dann ging er unter. Wo ist dein Glaube? Warum zweifelst du? Was war Glaube? Gottes Wort höher zu nehmen als unserem Verstand und im Glauben Schritte zu gehen. Und der Verstand sagt, das geht nicht, hör auf, du bist verrückt. Und du sagst, ich tue es ja schon. Ja. Und Gott möchte, in wie Bereichen auch immer, ich habe keine Ahnung, was deine Berufung ist. Nicht jeder hat einen Hilfsdienst, so wie wir das haben. Und jeder hat eine andere Berufung. Aber Gott hat Projekte. Gott hat Werke, Gott hat Dinge für dich, die du tun sollst und durch die du ein Segen wirst für andere. Und das ist so herrlich, rauszukommen aus dem einen Lager, wo du ein Teil von Gottes Problem bist und du kommst raus und du wirst ein Teil von Gottes Antwort. Es ist so herrlich. Du, weißt du, Gott demütigt dich durch Gelingen. Früher habe ich immer gedacht, Gott muss mich demütigen mit einem stolzen Knochen. Gott muss mich demütigen durch Versagen. Also indem ich vor allem als Blödmann, als Schwächling irgendwie dastehe. Und das benutzt Gott und das ist vom Herrn. Also das heißt, ich fange jetzt an zu predigen und mittendrin bleibe ich stecken und ich weiß nicht mehr weiter. Und dann stehe ich da wie ein Blödmann, wie in der Schule, der keine Antwort wusste. Und alle Leute sehen das. Und siehst du, jetzt demütige ich mich Gott. Das ist totaler Quatsch. Gott demütigt dich durch Gelingen, durch Segen, wo du sagst, ich weiß, das kommt nicht von mir. Gott ist treu, Gott ist großartig, Gott ist einfach absolut einzigartig und wunderbar. Er will dich gebrauchen. Du sollst ein Kanal sein zum Segen für andere. Wie das aussieht, ob du ein Fürbitter wirst, ob du eine Obdachlosenmission machst oder ein Haus für sexuell Desorientierte oder was auch immer, es werden so viele Dienste gebraucht. Und die Pläne dafür sind alle schon da, die sind alle in der Schublade. Und Gott sagt, okay, wen kann ich senden? Wer ist bereit, diese Vorbereitung zu gehen und dann auf mein Wort hin übers Wasser zu gehen? Wer ist bereit, aus seiner bequemen Kirchenstuhl rauszukommen und anzufangen, übers Wasser zu gehen? Wer ist bereit, ein Kanal des Segens zu werden? Das ist Gottes Problem. Die Pläne sind da. Die Weisheit ist da, die Gelder sind da, es ist alles da. Was fehlt, ist Personal. Und ich habe euch gestern hingewiesen, für die, die ihr nicht da wart, guckt euch mal diese bewegende Geschichte an von Scott Harrison, von diesem Mann, der ein Wrack war und den Gott benutzt hat. Geheilt hat, wiederhergestellt hat und benutzt hat, 100 Millionen von Menschen Zugang zu frischem, sauberem Trinkwasser zu geben. Das ist total inspirierend. Natürlich, du bist nicht Scott Harrison Nummer 2, aber du bist du und Gott hat etwas, was er nur durch dich tun kann und tun will und erwartet darauf, dass du durch diese Vorbereitung, die wir besprochen haben, hindurchgehst. Ein paar Dinge kommen noch dazu, aber es kann man nicht alles komplett bringen, da bräuchte man ein bisschen mehr Zeit. Aber dass du sagst, hier gebe ich mich und ich durchlaufe diese Schulung und ich will ein Segen sein für andere. Und wenn du dann deinen Lauf gelaufen hast und es dran ist für dich, kannst du ein Buch schreiben. Wahrscheinlich für die meisten von uns ist das nicht dran, aber du hättest so viele Dinge, die du erlebt hast mit Gott, um damit ein Buch zu füllen und zu beschreiben, wie treu er ist. Um das geht es. Gesegnet, um ein Segen zu sein. Das ist deine Berufung und damit verherrlichst du und machst du groß den lebendigen Gott, der ein gerne gebender, segnender Gott ist. Das ist deine Berufung. Und mein Gebet für dieses Seminar, gut, ist noch nicht fertig, morgen machen wir noch einen Teil, aber mein Gebet für dieses Seminar ist, dass irgendwo der Funke einschlägt und dass irgendwer wie Jabez sagt, es ist genug. Genug Langeweile, genug Ereignislosigkeit, genügend Routine. Ich will jetzt diesen Gott sehen, wie er in Aktion kommt in meinem Leben. Und ich bin bereit über Jahre, ich rede hier nicht von Crashkurs von einer Woche, über Jahre mich vorzubereiten, um diese Lektionen, die wir uns hier ein bisschen angeschaut haben, die sicherlich nicht vollständig waren, zu lernen und mich zur Verfügung zu stellen, damit er durch mich seine Werke tun kann. Das ist mein einziges Anliegen von diesem Seminar. Halleluja. Seid gesegnet. Amen, Amen, Amen. Das war jetzt eine ganz kurze Botschaft. Ich weiß, ich habe auch gar keine Uhr. Auch schön. Jetzt gleich im Anschluss, ohne Pause, natürlich, wenn du meinst, du müsstest unbedingt auf Toilette, dann darfst du das. Ihr seid sowieso frei, wenn ich lange spreche, aufzustehen, mal euch zu dehnen oder deine Übungen zu machen, darfst du alles. Aber nicht sprechen mit dem Nachbarn, während ich spreche, das nicht. Aber sich ein bisschen locker machen oder mal hin und her gehen, alles okay, damit habe ich kein Problem. Gut, ihr Lieben, jetzt wie versprochen, Fragezeit. wenn es Fragen gibt zu dem, was wir hier hatten und ein bisschen darüber hinaus, sagen wir mal Christsein in dieser Zeit, wenn es Fragen gibt, dann ist das jetzt der richtige Moment. Aber die Ältesten haben sich schon wieder vom Acker gemacht, ne? Ne, der eine jedenfalls. Also es liegt jetzt alles am André. Wenn ich passe, dann macht André dann die schweren Fragen. Ja, dein Kollege war vorhin noch da, jetzt ist er weg, jetzt bist du alleine dran. Also. Und wir machen das so, damit auch alle die Frage mitkriegen. Ich hoffe, dass ich die auch mitkriege, weil ich überhaupt keine Monitorbox habe und nicht so gut auf den Ohren unterwegs bin. Ja, aber die gehen ja nach da. Test, Test, Test. Aber ich höre schon besser hier als da. Man hört sich da gar nicht. Ist das immer so bei euch?
Ja, die Musiker haben Kopfhörer.
Musiker.
Sonst hast du Rückkopplung mit einer.
Okay, mit einem Monitor. Also hier ist das blaue Mikrofon. Wenn du eine Frage hast, dann darfst du dich melden und du wirst das Mikrofon bekommen, damit wir alle die Frage mitkriegen.
Ja, sonst und auch ist im Livestream immer. Und fürs Internet auch, für den Livestream.
Ach so.
Ja, sonst hören Sie das auch nicht.
Ach, jetzt ist Livestream mit Lehrer Kanzel. Auch gut.
Ja.
So, war schon eine Frage? Da. Und darf ich darum bitten, vorher mal im Kopf üben, die Frage zu stellen, weil manche Leute haben da ein bisschen Schwierigkeiten. Die fangen an zu sprechen, bevor sie gedacht haben. Und das ist dann immer schwer und nach 10 Minuten sage ich, und bitte, was ist jetzt die Frage? Das sind schwierige Fragen. Kurz, knackig, umrissen, ganz klar. Und dann wissen wir, was du willst und vielleicht kann ich dann darauf auch eine Antwort. Und ansonsten, André, danke für deine Kooperation. Bitte.
Okay, ich probiere es mal. Hartwig, du hast heute ganz viel über Segen geredet und ich will mal in die gleiche Kerbe hauen, weil segnen und gesegnet werden und gesegnet sein ist total im Trend. Alles okay. Sieht man verschiedenste Arten von Segnen, gerade über soziale Medien, da sieht man ein Foto, wir sind gesegnet, neues Kind, alles gut, unverdächtig. Wir sind gesegnet, wir haben Freude, okay. Wir sind gesegnet oder ich bin gesegnet, ich habe ein neues Auto. Ich bin gesegnet, weil ich gerade das 7. Bier am Strand von Mallorca trinke.
Wow. Weil du was hast?
Weil ich das 7. Bier am Strand von Mallorca trinke. Hashtag gesegnet.
Wie langweilig.
Genau. also es wird so viel als segnen und gesegnet verkauft und wir geben damit an, wie toll und wie gesegnet wir nicht alle sind. Und ich habe manchmal das Gefühl, wir vergessen, was sagt die Bibel eigentlich, was ist gesegnet. Gerade wenn die Leute über ihren Besitz sich als gesegnet definieren, denke ich mal an meine armen Geschwister in Afrika und Asien, die unter Umständen also leiden, krank sind aufgrund dessen, dass sie Jesus nachfolgen. Und wir sind gesegnet, weil wir gesund sind. Wir sind gesegnet, weil es uns gut geht. Und manchmal habe ich das Gefühl, das ist ein faules Ei bei uns. Und meine Frage ist jetzt an dich, was bedeutet im neuen Bund denn gesegnet zu sein und zu segnen? Und was passiert dabei?
Ich dachte eigentlich, dass das ein bisschen klar geworden ist durch das, was ich gestern und heute gesagt habe. Ich denke nicht in solchen Kategorien von Besitz und von Wohlstand, ja? Sondern ich glaube, darum heißt ja auch der Titel, der Untertitel, von der Freude ein Segen zu sein. Es geht nicht darum, was ich kriegen kann, es geht darum, was von Gott durch mich geht zu anderen. Und das ist nicht nur Finanzen, finanzielle, materielle Hilfe. Das kann Seelsorge sein, das kann Befreiung sein, das kann Antwort sein, Eheberatung sein, Kindererziehung oder ganz praktische Dinge. Da ist die Familie, die ist in Not geraten und wir kaufen haufenweise Lebensmittel und bringen die darüber. Das kann ganz, ganz viel bedeuten. Aber der Schwerpunkt ist, und so heißt ja auch das Seminar, gesegnet, um ein Segen zu sein. Nicht gesegnet, Punkt. Das ist Schwachsinn. Das ist dieser Missbrauch dieser Wohlstandslehre, wo es um ich meiner mir geht und ich kann es noch mehr haben. Es geht darum, wie viel Segen fließt durch dich in die Gemeinde, zu deinen Geschwistern, in das Reich Gottes. Das ist das Entscheidende und daran können wir messen. Ja? Und ich glaube sehr wohl, dass Gott materielle Segnungen geben will. Ich glaube sehr wohl. Ja? aber ich glaube nicht an das Wohlstandsevangelium im Sinne von jeder wird ein Millionär sein. Ja? Und ich definiere das anders. Wie viel fließt durch mein Leben hin zu anderen? Und wenn wir diesen Blick haben, deswegen heißt das Seminar auch so, ja, dann machen wir nichts verkehrt. Und dann dürfen wir auch von einem reichen Gott reden, der genug hat und sein Problem ist nicht ein leeres Bankkonto, sein Problem ist mangelnde Boten, die es überbringen. Das ist sein Problem. Ja, Gott ist die reichste Person im ganzen Universum und darüber hinaus. Ja, und er gibt gerne und er will Nöten begegnen. Im Persönlichen, im Praktischen, im Alltag und aber auch in andere Nationen hinein. Ja. Wenn ich das mal sagen darf, mein Gebet ist, dass diese Dinge, die wir hier besprechen und was ihr sonst gepredigt bekommt, dazu führt, dass euer Glaube wächst, dass ihr versteht, ihr seid eine Gemeinde, die Nationen segnen soll, die exportieren soll, auf welche Art und Weise auch immer, keine Ahnung, in andere Länder, in andere Situationen. Und er ist dabei, euch vorzubereiten. Und dazu muss erstmal diese ganze falsche Mentalität irgendwie weg. Also bitte nicht Wohlstandsevangelium, sondern ein guter Gott will Gutes tun. Reicht das? Danke, das hat das noch ein bisschen geschärft. Sehr gut, super. Wie Eis am Stiel, fast so.
Wenn ich darf, ich habe zwei Fragen. Die erste ist, du hast vorhin gesagt, nicht jede Bibel ist deiner Meinung nach richtig.
Bitte dich dran.
Nicht jede Bibel ist richtig, deiner Meinung nach. Ich würde gerne wissen, welche du mir empfiehlst, weil ich bin noch ziemlich neu, ich glaube schon sehr lange.
Okay, ja. Ich habe nicht gesagt, nicht jede Bibel ist richtig. Ich habe gesagt, nicht alles ist eine Bibel. Es gibt Übertragungen und Übersetzungen aus dem Urtext. Und das ist ein deutlicher Unterschied. Ja? Zum Beispiel Elberfelder oder Schlachter 2000. Das sind Übersetzungen aus dem Urtext. Hoffnung für alle. Ich kenne gar nicht die Namen alle. Oder Volksbibel und Neues Leben, das sind Übertragungen. Das heißt, die haben eine vorhandene Übersetzung genommen und jetzt sich bemüht, daraus ein schönes, modernes, ansprechendes Deutsch zu machen, was ja vom Prinzip nicht so verkehrt ist. Aber weil sie nicht aus dem Urtext kommen, haben sie viele wichtige Feinheiten plattgebügelt. Und damit werden wir nie in die Tiefe kommen und die geistlichen Wahrheiten wirklich begreifen. Also das sind die beiden Deutschen, die ich kenne, die ich bevorzuge. Dann arbeite ich noch mit englischen Bibeln und dann gucke ich auch in die Konkordanz, was die Bedeutung ist von griechischen Worten. Da kannst du sehr viel Interessantes rausholen, auch wenn du Griechisch nicht kannst. Aber die griechische Sprache ist sehr präzise und sehr anschaulich und das hilft uns vielfach weiter. Also das sind die beiden, da sitzt der Bibelschullehrer, Leiter, direkt vor dir, der kann dir noch andere deutsche Bibel empfehlen, die ich jetzt nicht parat habe. Ich arbeite nur mit diesen beiden, plus englische, plus dann griechische Konkordanz.
Perfekt.
Ja.
Und das Zweite ist, du hast gesagt, die Bibel erklärt sich selbst.
Eis am Stiel.
Die Bibel erklärt sich selbst, hast du auch gesagt. Und ich verstehe sie oft nicht.
Bitte?
Ich verstehe sie oft nicht und würde gerne wissen, wie ich diese Erklärungen finde.
Erstmal würde ich dringend empfehlen, gerade Neulingen, wir haben die Tendenz, uns an schwierigen Stellen festzubeißen und dann irgendwelche Erklärungen selber zu konstruieren oder zu finden. Lass uns konzentrieren auf die Dinge, die klar sind. Und von daher, wenn wir die in unser Leben integrieren, kriegen wir mehr Weisheit und Einsicht und können uns dann vorarbeiten zu manchen schwierigen Stellen. Ich könnte hier bestimmt eine Stunde sitzen und euch schwierige Bibelstellen aufzählen, die ich nicht verstehe. Das nützt euch aber nichts, weil ihr die möglicherweise auch nicht versteht. Davon haben wir nichts. Ja? So, wir gehen von Bekannten aus, von dem, was uns vertraut ist, was offensichtlich ist. Und das integrieren wir in unser Leben und die anderen Dinge stellen wir aufs Regal. Daniel sagt zum Beispiel Dinge in Bezug auf die Endzeit, die werden versiegelt bis zum Schluss. Da können sich heute Leute die Zähne dran ausbeißen, wenn die Zeit nicht gekommen ist, wo diese Versiegelung geöffnet wird. Können wir nur spekulieren. Ja? Und so ist das mit der Bibel. Und die Bibel erklärt die Bibel. Das heißt, ich habe euch ein simples Beispiel gegeben, gibt auch kompliziertere. Ja? Er öffnete ihnen die Schriften. Lukas 24. Ein paar Verse weiter kommt dann nochmal die ähnliche Formulierung. Er öffnete ihnen das Verständnis, dass sie die Schriften verständen. Ja, da hast du in einem Kapitel, so für Anfänger, ja, ganz simpel, okay, also ich muss nicht rätseln, was heißt das? Er öffnete ihnen die Schriften, sondern er hat etwas mit ihrem Verstand gebracht und auf einmal waren sie in der Lage, etwas, was schon geschrieben war, zu verstehen. Ja? Und so im Laufe der Zeit bekommen wir vom Heiligen Geist Parallelstellen, die findest du in keiner Bibel geschrieben. Wir haben in der Bibel Parallelstellen, manche sind hilfreich, manche verstehe ich nicht. Aber der Heilige Geist hat noch andere Parallelstellen im Petto und auf einmal kommen zwei Bibelstellen und boah, jetzt kommt das Licht, was das bedeutet. So lehrt der Heilige Geist uns. Ich benutze fast nie Kommentare. Es gibt haufenweise Kommentare, ich benutze die fast nie und mein Spruch ist, die besten Bibelkommentare sind die Einflüsterungen des Heiligen Geistes. Ja, es ist sein Buch und er erklärt uns, aber wir wollen uns nicht festbeißen an Dinge, die wir nicht verstehen, sondern wir gehen mit den Dingen, die wir verstehen. Und vor allen Dingen, bitte, wir machen keine Vorbereitung für ein Bibelquiz und wollen komplizierte biblische Zusammenhänge ergründen. Es geht immer, das Zentrum unseres Bibelstudiums ist das Herz, Charakterveränderung, Heiligung. Das ist das Zentrum unseres Bibelstudiums. Ich kenne Leute, die sind Tüftler und die können dir Sachen erzählen von Zusammenhängen und was dieser silberne Nagel an der Stiftshütte bedeutet und dieses Seil aus Ziegenhaaren und da staunst du nur, was die da alles entblättern können. Aber wem nützt das? Was bringt das? Weckt das in dir Gottesfurcht? Das ist die Frage. Paulus sagt, das Merkmal von gesunder Lehre ist, es mehrt die Gottesfurcht. Also mein Herz in meiner Beziehung zu Gott, ich bin mehr erstaunt, mehr ergriffen, mehr dankbar, mehr willig, mehr motiviert, ihm zu gefallen in der Gesinnung Jesus leben. Das muss das Ziel sein unseres Bibelstudiums und nicht komplizierte Zusammenhänge entdecken, die vielleicht noch niemand entdeckt hat. Vielleicht kommen wir sogar ins Guinness Buch der Rekorde. Das ist doch alles Blödsinn. Okay? Super.
Hartwig, gestern hast du viel darüber gesprochen haben, dass wir weniger tun sollen, sondern mehr ihn tun lassen. Genau, und im Alten Testament wird ganz häufig, spricht Gott, wenn ihr nun in meinen Satzungen wandelt und meine Gebote befolgt und sie tut, so will ich euch Regen geben zu seiner Zeit und das Land. Wie kann man das auf heute übertragen? Geht es hier prinzipiell dann um Gehorsam?
Ich habe es schon an mehreren Stellen gesagt. Erlösung besteht darin, dass Gott in seiner Gnade in uns etwas tut, was wir nicht selber tun können. Und ich bin nicht ganz zufrieden mit dieser Wiedergabe, wir sollen nichts tun, wir sollen eine Menge tun, wir sollen fleißig sein, fleißig, regelmäßig, jeden Morgen vor Gott erscheinen und ihm erlauben, in uns zu arbeiten mit dem Wort, das wir ihm vorhalten und das wir im Glauben ihm geben und sagen, das hast du gesagt und das ist dein Versprechen und bitte, hier bin ich und arbeite in mir. So in keiner Weise möchte ich verstanden werden, Gott macht das schon und ihr guckt die Sportschau und dann passt das schon alles irgendwie oder Modenschau oder weiß ich nicht was. Ja. Sondern höchste Aktivität, aber was ist die Aktivität? Nicht, wir gehen ins Haus, wir machen jetzt was, wir Aktion und wir machen in jedem Briefkasten ein Traktat und dann bilden wir uns ein, wir haben die Stadt erreicht oder irgendwelche menschlichen Geschichten, die irgendwie gar nicht aus dem Geist geboren sind, sondern unsere Aktivität ist, wir suchen ihn. Wir verbringen Zeit mit ihm, jeden Morgen. Morgen werde ich darüber sprechen, Gemeinschaft mit Gott, Kraft und Inspiration aus der Begegnung mit Gott. Das ist morgen mein Thema. So, unterm Strich, du hast recht, muss Gehorsam dabei rauskommen. Das ist unbestritten. Die Frage ist, wie kommt dieser Gehorsam zustande? Und das ist eben Hebräer 13, 20. Gott wirkt in uns, was vor ihm wohlgefällig ist. Und unser Teil ist, wir geben uns ihm und wir erlauben ihm, auf der Grundlage seiner Verheißung in uns zu wirken. Ja? Ich vergleiche das immer mit der Autoreparatur. Da ist ein Freund, der hat eine Werkstatt. Und er sagt, du solltest immer Probleme mit deiner Karre haben, bring sie mir auf den Hof, ich mache sie dir fertig. Super, jetzt bleibst du liegen mit deinem Auto und dann was? Dann sagt er, bring mir das Ding auf den Hof mit ADAC oder mit Manpower oder wie auch immer, schieb es mir auf den Hof, ich mache es dir. Deine Aufgabe ist dafür zu sorgen, dass das Ding auf den Hof kommt. Und dann sagt er, jetzt lass mich in Ruhe, red mich nicht dazwischen, du verstehst davon nichts, geh nach Hause, wenn ich fertig bin, rufe ich dich an. Er macht die Reparatur. Aber du hast ihm die Möglichkeit gegeben, die Reparatur zu machen. Der kommt nicht mit seiner erfahrenen mobilen Werkstatt zu dir draußen im Wald, wo du liegen geblieben bist, sondern du bringst dein Auto zu ihm. Das ist deine Aufgabe. Aber er repariert. Und dann wirst du hinterher dich sagen, ist es nicht toll, weil ich die Karre dahin gebracht habe, deswegen ist sie jetzt wieder flott. Wenn er das Versprechen nicht gegeben hätte, wenn er die Fähigkeit nicht gehabt hätte, hättest du das Auto fahren können, hinfahren können, wo du willst, es wäre immer noch kaputt. Also da ist eine Arbeitsteilung und ich sage nicht, wir tun gar nichts, aber wir müssen das Richtige tun. Und das Richtige ist, uns ganz tief der Wahrheit und seiner Gegenwart aussetzen. Das war eigentlich meine Betonung. Unterm Strich muss Gehorsam kommen. Römer 8, die Rechtsforderung vom Gesetz gefordert, wird in uns erfüllt durch den Geist, nicht in der Kraft unseres Fleisches.
Okay. Die nächste Frage, das ist so Beziehung mit Gott, ich und Gott, Gehorsam, ich folge ihm und so. Und parallel gibt es die Gemeinde und wenn ich da Aufgaben und Dienste bekomme, ab wann gibt es da irgendwie so, wo man sagen kann, das ist der Startschuss, jetzt kannst du auch in einen Dienst kommen, oder beißt sich das und ich muss erstmal 2 Jahre Identitätsfindung machen in Christus und dann kann ich erst einen Dienst starten?
Verstehe, was du meinst. Also wenn ich jemand anleite in Jüngerschaft, von Tag 1, was ist dein Beitrag in dieser Gemeinde? Du brauchst keine geistliche Reife, um den Staubsauger zu bedienen. Okay. Oder um dich um die Blumen oder die Toiletten zu kümmern. So sieh zu, dass du was Produktives beiträgst zu dieser Gemeinschaft. Nicht nur deinen Zehnten, sondern auch deine Manpower und deine Zeit. Investiere dich in diese Gemeinde, zu der du gehörst. Von Tag 1. Nicht 3 Jahre in die geistliche Hängematte und wenn ich dann soweit bin, dann melde ich mich. Das ist Quatsch. Das ist Quatsch. Ja? Wenn wir Zeit gehabt hätten, ich hätte ein ganzes Teaching gemacht, nur über den Segen der Treue. Das ist ein ganz wichtiges Anliegen vom Herrn und das ist auch, was wir vertreten. Ich habe ein kleines Booklet geschrieben, ganz klein. Je kleiner meine Bücher sind, umso powervoller sind die übrigens. Ja? Treue, der Weg in deine Berufung. Und da geht es um die ganz praktischen Dinge. Und wenn jemand sagt, ich bin zu höherem berufen, dann kannst du schon wissen, du hast wieder mit einem geistlichen Spinner zu tun. Wenn der für Höheres berufen ist und nicht die Klobürste in die Hand nehmen will, vergiss es. Okay, ist das
es
deutlich?
Es gibt ja oft das Argument, ich bin lieber wie Maria und nicht Martha.
Bitte was?
Ich bin lieber wie Maria und nicht Martha. Ich ruhe zu den Füßen Jesus. Gibt es ja oft
dieses Argument. Oh, das ist aber raffiniert. Also frühmorgens Maria und dann schaltest du in den Martha-Gang.
Okay.
Okay?
Okay.
Also wer sich für Praktisches zu schade ist, weil er nur mit Jesus sein will und will nur Jesus anschauen, ich würde ihn an beide Beine packen und wieder auf die Erde ziehen und ihm sehr praktische Dinge an die Hand geben. Und wenn er die nicht machen möchte, sage ich, vergessen wir das Thema Jüngerschaft. So würde ich damit umgehen.
Okay. Und dann eine persönliche Frage, noch meine letzte. Genau, man kann ja ein normales Christsein leben, also oder ein eher unnormales vielleicht, einfach bekehrt, wiedergeboren bekehrt und man lebt einfach so, man geht zum Gottesdienst und so. Du machst es ja nicht. Was ist dein Motiv dahinter? Warum sagst du, ich will mehr, ich verstehe es anders, ich gehe da anders vor, ich bin einfach nicht nur ein Stuhlwärmer. Was motiviert dich da jeden Tag?
Das Wort und der Heilige Geist.
Und das ist...
Und
das andere, was uns dann fehlt.
Und ich muss sagen, ich gehe jetzt fast 50 Jahre mit dem Herrn, es ist ein fast täglicher Kampf um Motivation. Ich kämpfe, um motiviert zu sein. Motivation kommt nicht irgendwie einfach so vom Himmel, sondern der Herr sagt, was willst du? Und ich muss sagen, was ich will. Und ich entscheide mich, das will ich und das will ich nicht. Und weil ich das will, hat das die und die Konsequenzen. Ja? Wenn wir nicht kämpfen um unsere Motivation, jemand anders würde es tun. Ja? Es ist nicht Motivation, es ist unsere Verantwortung. Das ist unsere Reaktion zu Gott. Ja? Und ich denke, oft schon bei der Bekehrung werden die Weichen falsch gestellt, weil gar nicht klar ist Bekehrung, um den Willen Gottes zu tun. Nicht, um mein Schäfchen im Trocken zu haben und jetzt mich daran zu freuen, dass ich irgendwie nicht in die Hölle gehe oder irgend sowas. Bekehrung ist, für den Willen Gottes zu leben. Und wer das nicht als Nummer eins hat, braucht die Botschaft der Buße und darf sich bekehren. Und wenn wir solche Kandidaten in unserem Umfeld haben, dann müssen wir genau diese Botschaft haben. Was bedeutet für dich Bekehrung? Was heißt, als Christ zu leben? Und da müssen wir aus dem Wort Gottes diese Illusionen zerstören. Durch Gespräch, durch Fragen, durch Verkündigung. Leute haben Illusionen. Und wir haben mächtige Waffen und wir zerstören Lügengebäude. Predigt ist Kampf. Da reißen wir Festungen nieder. Da werfen wir ein paar Bomben. Das ist hochaktiv. Ja? Und deswegen müssen wir schauen, wenn wir jetzt in Jüngerschaftskategorie denken, wie ist der Anfang? Was ist seine Motivation? Versteht derjenige oder diejenige überhaupt, was es heißt, Christ zu sein? Dann machen wir ein Bibelstudium. Was heißt Bekehrung? Wir haben heute so eine Inflation von Worten. Wir denken, jemand hat die Hand gehoben, weil der Evangelist eine flammende Rede gehalten hat. Der hat sich jetzt bekehrt. Ihr Lieben, lasst uns doch mal mit diesem Zeug aufhören. Bekehrung ist, ich erkenne an, ich habe einen völlig falschen Weg bis jetzt gemacht und es ist alles nichts, ich verdiene die Hölle und jetzt breche ich mit der Vergangenheit weg von den Götzen hin zu Gott, um Gottes Willen zu tun. Wenn das nicht klar ist bei jemandem, hat er sich noch nicht bekehrt. Und wir machen viel zu schnell, oh, herzlich willkommen in der Familie, du hast die Hand gehoben, ah, du bist jetzt einer von uns, ihr Lieben. Das ist der Grund, warum in vielen, vielen Gemeinden viele Leute sitzen, die gar nicht bekehrt sind. Sag's dir ganz ehrlich. Und da hilft nur eine klare Botschaft. Bekehrung ist ein kompletter Bruch. Ob jemand christlich, nett, harmlos aufgewachsen ist, in seinem Leben nie eine Zigarette geraucht hat, nie eine Flasche Bier genuckelt hat, das spielt alles keine Rolle. Es ist diese Haltung, ich mache mein Ding. Und das ist die Sünde. Die Bibel sagt, der Heilige Geist überführt von der Sünde, nicht an Jesus zu glauben. Das heißt, nicht ihm zu vertrauen, sondern uns selber zu vertrauen. Das ist die Ursünde. Und wenn du der netteste, braveste und freigebigste und karitativste Mensch auf der Welt wärst, du bist trotzdem verloren. Und du musst dich bekehren. Das müssen wir predigen. Und wenn wir das predigen, werden wir auch eine andere Qualität von Bekehrung bekommen. Aber oftmals fängt Jüngerschaft damit an, dass wir erstmal den Grund legen müssen und dass wir das Alte abräumen müssen und neu eine Grundlage schaffen. Okay, was willst du überhaupt? Geht es dir wirklich darum, 100% vorbehaltlos den Willen Gottes tun zu wollen? Nicht kannst du das, das ist was anderes, das ist Heiligung. Aber er muss erstmal diese Bereitschaft haben, jawohl, es geht nicht um mich, Mann, an mir, mich. Es geht darum, ihm zu folgen, seinen Willen zu tun und nicht mehr meinen eigenen Willen. Sehr gute Frage aus dem Herzen eines Ältesten.
Hardy, du hattest ja gerade die Bekehrung.
Oh, bitte schön, lauter, hier kommt ja kaum was an hier.
Ja, okay. Du hattest ja gerade die Bekehrung beschrieben. Könntest du das nochmal mit der Wiedergeburt tun?
Bitte was, finde?
Mit der Wiedergeburt, könntest du das genauso beschreiben? Also eine Beschreibung dazu geben?
Also mein Verständnis ist, die neue Geburt ist Gottes Antwort auf eine richtige Bekehrung. Wir tun Buße und Gott wirkt das Wunder der neuen Geburt. Wir tun Buße und das gibt uns göttlichen Glauben, an das Werk von Golgatha zu glauben. Und daraufhin kommt von Gott das Wunder der neuen Geburt. Von da an dann geht's los. Ja? Also Bekehrung ist nicht identisch mit neuer Geburt, aber das ist Gottes Antwort auf diesen Vorgang, dass wir wirklich, ein gutes Wort für Bekehrung wäre für mich Kapitulation. Das macht die Sache ein bisschen deutlicher. Und da bedingungslose Kapitulation, das muss man dazu sagen. Ja? Also das heißt, hier ist ein weißes Stück Papier und du unterschreibst. Und Gott füllt hinterher alles aus. Und du kannst nicht mehr sagen, ja, nee, den Punkt nicht und das gefällt mir nicht und das auch nicht. Du hast blanko unterschrieben. Bedingungslose Kapitulation. Das müssen wir predigen und dann kriegen wir auch wieder Bekehrungen und dann läuft der Laden. Ja. Wir versuchen manchmal mit Leuten, die halb bekehrt sind, irgendwie eine Gemeinde zu bauen. Das klappt nicht, das kann nicht klappen. Ja. So verstehe ich neue Geburt. Das gehört zusammen, ja, aber es ist doch nicht identisch. Bekehrung ist mein Teil. Ich tue Buße. Nicht Gott tut das für mich. Ich tue Buße. Das heißt, ich erkenne meinen Zustand und ich kehre mich ab von allem bisherigen Alten und sage nicht mehr mein Wille, sondern sein Wille.
Du hast auch über Krankheiten gesprochen und hast gesagt, Jesus hat alle Krankheiten geheilt. Also ist er.
Das sagt das Wort, das sage nicht ich.
Genau. Und ich wollte dich fragen, was denkst du oder was ist deine Meinung dazu, wenn Menschen nicht geheilt werden? Oder, also mein Beispiel, meine Schwester zum Beispiel ist vor 13 Jahren an Leukämie gestorben. Und wir haben
durch
schon
was?
Leukämie, Blutkrebs. Und wir haben dafür gebetet und geglaubt. Meinst du, das liegt an dem Glauben der Menschen? Oder also wie siehst du das, wenn Menschen doch sterben oder krank bleiben?
Genau. Okay, ich denke, dass es wichtig ist, dass wir zwei Dinge erstmal unterscheiden. Was sagt die Bibel, was ist der Wille Gottes? Und dann, was passiert tatsächlich? Und wir dürfen nicht den Fehler machen, den viele machen, die schauen auf das, was passiert. Ich kenne den treuen Bruder Fritz und der war so wunderbar und so hingegeben und alles. Und der ist krank und wir haben gebetet und der ist doch gestorben. Also will Gott nicht jeden heilen. Wir machen aus Erfahrung einen Lehrsatz. Und das ist völlig verkehrt. Wir haben das Wort und das erklärt uns, dass Jesus für unsere Sünden und für unsere Krankheit ans Kreuz gegangen ist. Er hat den Fluch getragen. Das ist erstmal das Erste. Und da müssen wir sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wie wir mit solchen Situationen umgehen. Und wir alle kennen wahrscheinlich Dutzende von solchen Situationen. Und es gibt Sachen, wir haben keine Antwort. Und wir dürfen nicht den Fehler machen, du bist krank, weil du nicht glaubst. So, viel Spaß noch. Ja, das ist herzlos, das dürfen wir nicht tun. Ja. Auf der anderen Seite gibt es tatsächlich eine Reihe von Hindernissen, die Heilung verhindern. Vielleicht das Hauptding aus meiner Einschätzung ist nicht vergeben wollen. Das Hauptding, was Christen krank hält, ist die Weigerung, denen, die sie verletzt haben, zu vergeben, und zwar komplett. Aber lass uns mit solchen Dingen vorsichtig sein und nicht irgendwie das benutzen, um den zu verurteilen, um den eine Keule über den Kopf. Der ist krank, der hat schon Probleme genug. Und jetzt kommen wir noch und sagen, ich weiß, warum du krank bist. Nein, du weißt gar nichts. Aber wir können sagen, hey, wie sieht's aus mit Vergebung? Vielleicht gibt es auch Wort der Erkenntnis und wir kriegen spezifische Hinweise. Es mögen auch andere Dinge sein. Ja? Und es gibt viele Situationen, nach meiner Erfahrung, wo wir keine Ahnung haben. Und dann wollen wir auch nicht so tun, als wenn wir Ahnung haben, dann ist das eben so. Und es gibt Situationen, wo können wir flehen und beten und wir kriegen keine Erklärung, keine Antwort. Das ist so. Und das soll aber nicht dazu führen, dass wir jetzt alles über den Haufen schmeißen und dass wir sagen, ja, dann ist die Bibel nicht wahr oder irgend sowas. Die Bibel ist Gottes Wort, ist immer wahr. Unsere Erfahrungen sind verkehrt. Warum die Erfahrungen nicht dem Wort entsprechen, das ist ein Thema für sich und da können wir forschen und suchen, aber in unserer eigenen Verantwortung und niemals, um den anderen irgendwie da zu verurteilen oder alleine zu lassen oder abzuschreiben. Ja, wenn jemand krank ist, wir stehen mit ihm, wir beten mit ihm, wir tun alles, was die Bibel sagt und wir reden mit der Person und wir gucken, hat der Heilige Geist irgendwas uns zu sagen und wir gehen da in bestimmte Bereiche wie Vergebung und solche Sachen rein und so weiter. Aber wenn wir alles gemacht haben und trotzdem diese Person stirbt, okay, es ist schade, aber das ändert nicht unser Glauben an die Wahrheiten des Wortes. Das Wort sagt uns, wer Gott ist und was er getan hat. Und ich kenne so viele Christen, die nach ein paar vergeblichen Versuchen mit Heilung zu dienen, dann auf Erfahrung eine neue Theologie machen. Und das geht nicht. Ja, wir können auch nicht sagen, ja, Jesus ist für alle Sünden gestorben, ja, und jemand nimmt das nicht für sich in Anspruch. Ja, dann ist es nicht wahr, dass Jesus für die Sünden gestorben ist. Das geht doch nicht. Aber wir müssen aufpassen, wir müssen barmherzig sein und müssen dranbleiben und unseren Teil tun und niemals irgendwie Wahrheiten benutzen, um Menschen das überzubraten. Das ist. Und ich kenne die Situation, ich kann dir keine Antwort geben. Wenn du als Familienangehöriger keine Antwort hast, wer soll ich dann, wie soll ich dann irgendwas sagen? Dann kann ich nicht.
Nee, es ging ja um allgemein. Ja, das war jetzt ein Beispiel, aber allgemein einfach. Aber hast du gut erklärt. Dankeschön.
Ja. Sind wir schon durch, ja?
Ich habe noch mal eine Frage zu
dir, Hartwig. Ja, bitte.
Du hast gestern darüber gesprochen, dass eine Frau behauptet hat, sie hat eine Krankheit zur Ehre Gottes.
Nochmal bitte, was?
Dass eine Frau behauptet hat, sie hat eine Krankheit zur Ehre Gottes.
Ja.
Hast du gesagt, so ein Schwachsinn. Genau, jetzt gibt es aber auch wieder erstmal im Alten Testament und da heißt es, wenn ihr mir aber nicht folgt und alle diese Gebote nicht tut und wenn ihr meine Satzung missachtet und eure Seele meine Rechtsbestimmung verabscheut, dass ihr nicht alle meine Gebote tut, sondern meinen Bund brecht, so will auch ich euch dies tun. Ich will Schrecken, Schwindsucht und Fieberhitze über euch verhängen, so dass die Augen matt werden, die Seele verschmachtet. Also spielt Gott da irgendwo doch mit. Jetzt nicht, um sich zu verherrlichen, aber kann man da nicht irgendwie sagen, dass Krankheit und Schrecken und dass das doch von Gott direkt auch kommt?
Aber der Text macht doch ganz klar Segen und Fluch. Was ist der Wille Gottes? Das ist doch keine Aussage über was Gott jetzt will. Wir wollen das Beste, aber Gott sagt, nein, ich habe dich bestimmt, dass du krank bist, mach, was du willst, ich gebe dir Krankheiten. Das ist doch nicht, was der Text sagt. Sondern der Text sagt, wenn wir aus dem Gehorsam, aus dem Schutzbereich Gottes herausgehen, dann werden diese Dinge über uns kommen, aber doch nicht, dass es der Wille Gottes ist.
Okay.
Was der Wille Gottes ist, finden wir in Aussagen, wo ganz klar steht, wie er dazu steht. Dass es Gericht gibt, dass es Situationen gibt, wo Menschen durch ihren Ungehorsam krank werden und sterben. Davon gibt es viele Beispiele in der Bibel, aber die bestätigen doch gerade die Treue Gottes. Er steht zu seinem Wort. Segen und Fluch. Und wenn du Fluch wählst, bitte, du wirst ihn bekommen. Und Fluch ist eben Rebellion, ist Ungehorsam und dann werden diese Dinge kommen. Und Gott wird nicht in seiner Liebe sagen, eigentlich hatte ich dir Fluch angedroht, aber ich liebe dich zu sehr. Ich wandle das jetzt wieder um. Gott ist Gott und er ist treu und er steht zu seinem Wort. Aber was er will, steht nicht in dieser Passage, sondern nur, was passieren wird, wenn wir nicht kooperieren. Das ist ein großer Unterschied. Stimmst du überein?
Ja, absolut. Okay, danke schön.
Ja. Ja.
Genau, wenn es keine Fragen mehr gibt, Hartwig, was hättest du denn für einen Wunsch oder was hast du für einen Wunsch an die Gemeinden heutzutage?
An die Gemeinden?
An Gemeinden im Westlichen, also in Deutschland, in Europa, also weil du das, den Zustand der Gemeinden manchmal bemängelst. Also so,
ja, genau. Ich tingle ja seit 30 Jahren durch die Gemeinden und sehe vieles und sehe wenig Erfreuliches und sehe viel mangelhaftes, menschliches, problematisches oder katastrophales. Also wenn ich das zusammenfasse, die größte Not, die ich sehe, die wir haben, ist, wir müssen Gott kennenlernen. und zwar in einer solchen Weise, morgen werde ich ein bisschen darüber sprechen, dass das, was ihn bewegt, uns bewegt. Und das nennt die Bibel Furcht des Herrn. Das ist das große Problem. Wenn wir diese kleinen und großen nationalen und internationalen Skandale, wenn wir das alles sehen, es führt alles zurück darauf, dass ein Mangel an Gottesfurcht da ist. Weil Gottesfurcht führt dazu, dass wir das Böse meiden. Und wenn Menschen es leicht finden, in Unreinheit zu gehen, in Pornografie zu gehen, in Ehebruch zu gehen, in Diebstahl zu gehen und so weiter, dann gibt es nur einen einzigen Grund, da ist keine Gottesfurcht. Sondern da sind Lügen in ihrem Herzen, wie das in der Schrift sagt, der Sünder denkt, Gott sieht es dich. Das ist ja verrückt. Wir wissen ja, dass Gott allsehend ist und alles weiß. Und trotzdem kann man sich täuschen und denken, ich komme damit durch. Das ist doch die einzige Erklärung, warum, wie gesagt, mein Beispiel, ein Pastor mit der Lobpreisleiterin durchbringt. Der glaubt tatsächlich, er kommt damit durch. Natürlich kommt er nicht damit durch, aber er glaubt das. Er glaubt Lügen und er hat nicht auf sein Herz aufgepasst und hat eben alles andere gesucht, aber nicht die Furcht des Herrn. Das ist Nummer eins, die Furcht des Herrn. Die hilft uns, ausgerichtet zu sein und ausgerichtet zu bleiben auf den Herrn. Das ist eine innere wohnende Kraft, die Gott dort hineinlegt. Da sagt Jeremia 32, 40, ich lege meine Furcht in ihr Herz, damit sie nicht von mir weichen. Das ist die Furcht des Herrn. Die wird wenig verkündigt. Ich hatte schon das Vorrecht, glaube ich, hier schon mal darüber zu sprechen. Kann mich erinnern. Und was ich als hoffnungsvoll empfinde, ich beschäftige mich mit dem Thema Furcht des Herrn seit fast 30 Jahren. Erst in den letzten Jahren fängt es an, dass Gemeinden mich anfragen und sagen, mach bitte ein Seminar über Furcht des Herrn. Das habe ich 25 Jahre nicht erlebt. 25 Jahre lang ist das nie passiert. Und jetzt schon wieder, jetzt gehe ich demnächst in die Schweiz, was soll ich machen? Bitte mach Furcht des Herrn. Ich sage, bingo, ihr seid auf Kurs. Das ist, was jetzt dran ist. Das ist das Einzige, was unseren moralischen Niedergang nicht nur aufhalten wird, sondern umkehren wird in wirklich echt gelebte Heiligkeit. Alles andere wird nicht funktionieren. So, wenn du mich eine Sache fragst, dann ist es das. Die Furcht des Herrn, die wir studieren und auf der Grundlage des Studiums, das wir gefunden haben, dann umsetzen, indem wir tun, was die Bibel sagt, euer Herz trachte täglich nach der Furcht des Herrn. Und das ist heute noch nicht durchgehend Thema, in der einen Gemeinde mehr, in der anderen weniger, aber das wird Standard sein. Das wird das Merkmal der Endzeitgemeinde sein, die eben das Wiederkommen Jesu dann einleiten wird. Eine Gemeinde in völliger Harmonie, die liebt, was er liebt und die hasst, was er hasst. Das ist Furcht des Herrn. Furcht des Herrn bedeutet, das Böse zu hassen. Und viele Christen sind verschreckt und fühlen sich empfindlich gestört in ihrer pseudo-pazifistischen Gesinnung. Du willst jetzt, dass ich hasse? Genau. Gott will, dass du lernst zu hassen, und zwar das Böse. Das ist Bibel. Aber viele sind so nett, die Idee, sie sollen es lernen zu hassen, das ist für die schon schockierend, schon ein Affront. Aber das zeigt eben, wie weit wir weg sind vom Gott der Bibel. Wir haben uns einen netten, lieben Gott gemacht. Aber da ist kein Grimm in seinem Herzen und keine Unerbitterlichkeit, schlussendlich das Böse auszumerzen. Ein neuer Himmel, eine neue Erde, in welcher Gerechtigkeit wohnt. Das ist Gottes Ziel. Und die Gemeinde ist weit davon entfernt, mit ihm zu kooperieren, weil sie nicht Gerechtigkeit hasst. Ungerechtigkeit. Und weil sie so viele Dinge akzeptiert. Hör dir nur mal an, wie Christen über Ehescheidung denken. Das ist wie eine Grippe. Das ist wie, es ist halt passiert, die passten nicht mehr zusammen und kann man ja verstehen. Und ihr Lieben, wir sind so weit weg von Gottes Herzen. Und die einzige Art und Weise, wieder näher zu kommen, ist wirklich die Botschaft und die Praxis von Furcht des Herrn. Das ist Nummer eins. Far beyond anything else. Sorry, ich bin immer noch, ich komme gerade von Kirgisistan und da geht es 12 Tage Englisch und ich träume immer noch Englisch und bete Englisch und noch nicht gelandet irgendwie. Sehr gute Frage. Vielleicht die beste des Abends. Ja, ich glaube, wir sind durch, oder? Dann.
Was Nummer zwei wäre für dich gemacht?
Was? Doch noch eine Frage. Die Furcht des Herrn. Ja, das ist Nummer zwei, Furcht des Herrn. Furcht des Herrn. Okay. Dankeschön für euer Mitmachen, für euer Zuhören. Seid gesegnet. Wir sehen uns morgen nochmal, wenn ihr mögt. 10 Uhr, glaube ich, ist Gottesdienst. Okay.
Ihr dürft gerne noch alle hier bleiben zum Kaffee und Kuchen, wieder draußen im Zelt und so. Also noch ein bisschen Gemeinschaft. Morgen 10 Uhr Gottesdienst.